Lara, 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 ich flippe aus. Ich halt's kaum aus. Ich raste aus. Wie schnell kann denn bitte eine einzelne Staffel Cinematic Smash Team Tournament vorübergehen? Ich dachte, wir machen zumindest noch ein Spiel um Platz 3 und dann, zack, sind wir schon im Finale. Ich bin dafür gar nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie man überhaupt Fragen stellt oder wie man überhaupt Argumente bewerten soll. Du, ich glaube, ich sag heute ab. Ich kann nicht mehr. Mir wird das alles zu viel.
So, jetzt kommen wir erstmal schön runter. Das kriegen wir schon hin. Wir haben bisher alle Folgen gemeistert. Das wird diese letzte doch kein Problem sein. Und keine Sorge, von deinem kleinen Zusammenbruch wird da draußen ja eh keiner was mitkriegen.
Lara, ich danke dir. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich einfach alle Flaschenmikrofone bei eBay reinsetzen und mit dem Geld auf die Malediven fliegen.
Jetzt reiß dich mal zusammen! Wir haben einen Eid geschworen. Und falls du es nicht vergessen hast, der war bindend. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal kurz die Inventurliste und dann legen wir los. Haben wir uns verstanden?
Naja, na gut.
So, Papier und Stift.
Check und check.
Wasser für den richtigen Gesprächsflow.
Check. Ja.
Gut, Sanduhren.
Gewogen, geeicht und aufgestellt.
Klingel. Okay, Tröte. Na, das sieht doch alles irgendwie ganz super aus. Ist doch alles da. Intro?
Moment.
Ich warte.
Warte mal. Irgendwo hier hatte ich's doch.
Henning, es geht gleich los.
Verdammt, ich sollte echt öfter meinen Desktop aufräumen.
Willst du mir sagen, dass wir kein Intro haben? Kein verdammtes Intro? Ohne Intro können wir das Finale überhaupt nicht einleiten. Ohne Ritter gibt es keine Cinematic Smash Team Tournament.
Moment, ich suche ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt das Intro nicht sofort findest, dann verfälte ich die Flaschenmikrofone und setze mich auf die Malediven ab. Dabei bist du doch der Veteran von uns beiden.
Okay. Ich habe hier einen sehr alten Ordner gefunden. Das kann man ja kaum lesen. Warte mal. Was steht denn da? Cinematic Deathmatch 2018? Boah, das ist ein Ordner aus dem letzten Jahrzehnt, Lara.
Was interessieren mich Intros aus dem letzten Jahrzehnt? Da war ich ja noch nicht mal als Co-Moderatorin dabei.
Moment, ich öffne den Ordner und tatsächlich, da ist ein Intro.
Fuck, jetzt kommen schon ihr ganzen Kandidatinnen online. Ey, die Show muss jetzt losgehen. Henning, drück den verdammten Intro-Knopf. Drück den Intro-Knopf.
Okay, ich drück den Intro-Knopf in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen beim großen Finale des Cinematic Smash Team Tournaments oder wie manche es nennen, das Cinematic Deathmatch 2020. Doch egal, wie ihr es da draußen nennt, heute wird es heiß hergehen. Denn hier und heute wird Filmpodcast-Geschichte geschrieben. Der letzte Akt eines großen Turniers steht uns bevor.
Welches Team wird es heute schaffen, ihr könnt ein letztes Mal unter Beweis zu stellen und sich das goldene Flaschen-Doppelmikrofon zu schnappen? Und welches Team wird sich mit der silbernen Schmach abfinden müssen? Das finden wir heute heraus. Und dafür begrüßen wir unsere beiden Teams des großen Finales. Hallo Max und Kali von Kama Kama Chameleon.
Spiel.
Spaß.
Spannung.
Da sind wir doch dabei.
Und in der anderen Ecke mit einer Farbe, die es auch auf dem Regenbogen gibt, begrüßen wir Becky und Christopher vom Team Gender Chief.
Prepare for trouble.
And make a double.
Ihr habt euch allesamt erfolgreich durch die Viertel, durch die Halbfinals und damit durch die Viertel- und Halbfinals gekämpft, um heute hier im Finale zu sein. Und jetzt seid ihr kurz davor, den Gipfel des Turniers zu erklimmen. Und damit frage ich euch, und wir fangen an mit Kama Kama Chameleon, wie geht es euch jetzt?
Ja, hallo Henning, hallo Lara, hallo Becky und Christopher. Uns geht's ganz gut. Wir liegen hier halb in der Sonne mit gekrümmtem Rücken und freuen uns auf die bevorstehenden lustigen Stunden, hoffentlich.
Genau.
Und Team Gender Chief, wie geht's euch gerade? Seid ihr aufgeregt oder einfach laissez-faire, laissez-passer, ganz cool in die Sache reinsliden?
Schimmer, plü, bla, plü.
Als ob ich jemals aufgeregt gewesen wäre bei dieser Sendung. Also ist ja wirklich hier eine infame Unterstellung.
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin voll mit Tee, ich bin durchkoffiniert bis an die Haarspitzen.
Natürlich sind wir mega gespannt, wer heute als Siegerteam vom Platz gehen wird. Aber nicht nur wir, sondern wir haben auch ein letztes Mal die HörerInnen da draußen gefragt, was sie denken, wie ist die Wettquote, wer wird hier heute aufräumen und wer und ob es ein knappes Ergebnis oder nicht wird. Und wir sehen ein sehr knappes Ergebnis, Henning.
Und zwar haben alle Hörer und HörerInnen da draußen im gesamten Internet abgestimmt und wir haben 42,9%, die glauben, dass Kammerkammerchamäleon das goldene Flaschendoppelmikrofon an sich reißen wird und 57,1% denken, dass es Team Gender Chief sein wird, die als Gewinner dieses Turniers vom Platz gehen wird.
Knapp, aber es gibt ein klares Voting. Wie sehen denn Team Gender Chief diesen leichten Vorteil?
Sag mal so, der Erfolg gibt uns recht.
Ja. Okay.
Mhm. Und Kammerkammerchamäleon, wie schätzt ihr das Ganze ein?
Ja, der Spruch hätte von mir sein können. das ist natürlich offensichtlich ja gefälscht, diese Abstimmung. Können wir gar nicht erklären. Und ist natürlich aber gut für die Leute, die auf uns wetten, weil dadurch natürlich die Quote steigt und sie dann eben mehr Geld am Ende gewinnen.
Also, so kann man es auch sehen. Ein absoluter Fanservice, wenn man so möchte. Ja? Kammerkammerchamäleon und Team Gender Chief. Wir sind jetzt im Finale angekommen, im letzten Akt. Und da würde ich gerne nochmal von euch wissen, wenn ihr jetzt nochmal das Turnier aus euren Augen Revue passieren lasst. Angefangen vom ersten Match bis zum zweiten Sieg, bis heute. Wie war eure Erfahrung so im gesamten Turnier bis jetzt?
Es war sehr spaßig. Wir wollten uns immer vorbereiten. Das haben wir nicht geschafft. Und ich glaube, das würden wir anders machen. Aber wir haben ja trotzdem Erfolg gehabt.
Der Erfolg hat uns recht gegeben.
Wir sind ja eher Team Vorbereitung.
Ja, wir wollten immer Spaß haben, haben uns schon ein bisschen aber vorbereitet.
Aus Versehen, hupsi.
Ist so passiert. Ich weiß auch nicht, was da, also wie das geschehen konnte. Aber ich muss sagen, wenn ich so zurück bin, ich habe vorhin in den Spiegel geguckt und überlegt, dass es ungefähr ein Jahr her ist, dass wir die Fotos geschossen haben für die Cover von den verschiedenen Episoden vom Cinematic Smash Team Tournament. Und es ist doch schneller vergangen, als ich dachte. Und eigentlich hatte ich gedacht, ja, man macht halt so eine Runde, vielleicht zwei und dann können die anderen ja das Finale machen. Aber irgendwie ist es passiert, dass wir jetzt heute doch wieder hier sitzen.
Ja, wenn man gut ist, dann
rutscht
man auch so durch. Aber hättet ihr denn gedacht, dass genau dieses gegnerische Team am Ende auf euch wartet? Oder wie setzt ihr das jetzt? Ist das jetzt euer AngstgegnerInnen oder gegnerische Team? Oder sagt ihr, super, dass wir genau dieses Team hier haben, wir sind perfekt vorbereitet, genau so ging unser Trainingsplan auf und wir wissen jetzt genau, wie wir vorgehen müssen. Wie war das für euch?
Wir haben uns natürlich auf alle möglichen Paarungen optimal vorbereitet. Und daher ist es jetzt für uns primär nicht so wichtig, gegen wen wir jetzt antreten, aber wir freuen uns natürlich, dass es ein sehr starker und würdiger Gegner jetzt geworden ist.
Genau, mein Angstgegner wäre natürlich Nikolas gewesen, mit dem ich ja schon mal in so einem Finale hier stand und der mich da geschlagen hat. Und da der gar nicht im Wettbewerb dabei war, gibt's quasi keine Angstgegner. Ich habe mich aber sehr gefreut, wer quasi das andere Halbfinale bestritten hat, weil das beides durchaus die Teams waren, die ich am ehesten auch im Finale gesehen habe.
Mhm. Kammerchamäleon, wie war das bei euch?
Ja gut, der Fokus lag auf uns und wir haben uns fokussiert und wenn man gewinnen will, muss man jeden schlagen, da führt ja kein Weg dran vorbei und wir genießen das alles, einfach.
Richtig, richtig. Go with the flow.
Jo. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen, ne?
So sieht's aus. Also ich finde, die Plattitüden-Palette wird komplett bedient schon mal. Das
Profis, wir haben es einfach mit Profis zu tun. Ja. Wir spielen keine AmateurInnen gegeneinander, sondern Leute mit knallharten Erfahrungswerten.
Ja. Da hat sich das Aussieben richtig gelohnt,
finde ich. Aber hallo, jetzt sind nur die Goldstücke sind noch übrig.
Oder Silber, das werden wir nämlich heute sehen.
Das finden wir gleich heraus. Henning, aber erklär doch nochmal für alle, die es vergessen haben, ist ja wieder ein bisschen Pause und in der Pandemiezeit, da ist ja das Kurzzeitgedächtnis auch immer gerne mal schnell gelöscht. Erklär uns doch nochmal, was genau passiert denn jetzt eigentlich in diesem Finale?
Wir werden gleich verschiedene Filmfragen an beide Teams stellen, die beiden gegeneinander ausdiskutieren müssen. Dabei stellen wir drei Hauptfragen, die jede eine andere Disziplin abdecken. Wir nennen das den Cinematic Smash Team Tournamentischen 3. Wahlkampf. Es wird angefangen mit einer Debatte um das Beste dies, das Beste das. Und sowas, genau, huhahu. Dann machen wir in der zweiten Runde weiter mit dem Debate-Battle. Hier muss man etwas verteidigen, was einem zugeschustert wird. Mhm. Es wird eine Entweder-Oder-Frage gestellt und das Team, das in der ersten Runde verloren hat, darf sich die Antwort aussuchen und das andere Team muss verteidigen, was sie auf den Tisch bekommen, und zwar so lange, bis alles wegdiskutiert ist.
Ausgefuchst.
Ja, so ist es. In der dritten Runde wird es dann kreativ. Mhm. Wir haben eine kleine Pitch-Frage gestellt und hier werden aus Filmdiskutierenden auf einmal Filmschaffende. Wir werden gucken, welcher Film wird besser dargestellt, welcher kann uns besser in ein fiktives Kino locken. Wir sind gespannt. Danach betreten wir dann die Blitzfragerunde. Und ich sag dir mal so viel, Lara, das Ganze wird noch schneller. Es wird diskutiert in 20 Sekunden, in 10 Sekunden. Die kennen die Antworten und die Fragen auch nicht vorher. Und wir haben uns noch was Besonderes fürs Finale überlegt. Es wird so manche Falle geben bei den Fragen, die wir stellen. Das heißt, selbst wenn du meinst, eine Antwort zu haben oder glaubst, zu erahnen zu können, wie die Diskussion gleich vonstatten gehen wird, kann sich alles nochmal drehen. Denn Lara und ich, wir haben heute richtig Bock, euch reinzulegen.
Gefährlich, gefährlich, würde ich mal sagen. Und auch hier ist es natürlich wieder so, die Bewertung ist dabei von uns beiden abhängig, aber es gibt immer eine Person, die das letzte Wort hat. Frage 1 wird final bewertet von Henning.
So sieht's aus, das mache ich auch.
Das machst du auch, das finde ich gut. Frage 2 wird von mir final bewertet und dann darfst du wieder in der Frage 3 ran.
Das mache ich auch.
Mhm, finde ich auch gut. Und ich darf dafür dann die erste Blitzfrage stellen. Das finde ich nämlich auch wichtig, weil das kann ja schon der entscheidende Matchpunkt sein, weil man braucht ja 4 Punkte und man kann in den Hauptrunden ja nur maximal 3 haben.
Genau, also wer ist, als Sieger geht heute vom Platz, wer als erstes 4 Punkte für sich behaupten
Also uns kann. Jeweils zweimal auch überzeugen musste.
So sieht's aus, genau.
Aber.
Hier gibt's kein Aber.
Aber wir müssen ja erstmal aussuchen, wer von den Teams jetzt überhaupt bei der ersten Frage loslegen darf. Und dazu haben wir uns überlegt, gibt es eine Münzwurffrage?
So sieht's aus.
Und diese Münzwurffrage entscheidet dann, wer anfangen darf. Und das ist eine Schätzfrage. Wenn ihr soweit seid, dann würde ich jetzt genau damit anfangen. Denn wir möchten von euch wissen, wie viele Minuten umfassen alle bisherigen Episoden des Cinematic Smash Team Tournaments?
13 Stunden, 34 Minuten und 11 Sekunden.
Du sollst das in Minuten sagen.
Wir brauchen Minuten.
Minuten. Ich ziehe meine Antwort zurück.
Wir sagen 601 Minuten.
603 Minuten.
603.
Ist das eure definitive Antwort?
Ich habe kurz überlegt, ob ich 602 nehme. Ja, das ist unsere Antwort.
Die Antwort, Lara, sag sie
die
bitte.
Die korrekte Antwort lautet
578 Minuten und 66 Sekunden.
Und damit hat natürlich Team Gender Chief, die näher dran sind, die Münzwurffrage für sich entschieden und dürfen selbst entscheiden, ob sie anfangen wollen.
Ja, wir fangen an bei Frage 1 und 3.
Und damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt in Medias Res und fangen an mit der ersten Frage.
Finde ich einen guten Status quo.
Nerd is the word.
Ja moino, hier ist Jan.
Und hier ist Kamil.
Und zusammen ist hier das Team
Tonleiter ins Glück.
Ich schäme mich ein bisschen jetzt unseren Jingle, unseren Ruf auch mit auszusprechen.
Wir machen es aber trotzdem mal, würde ich sagen.
Doremi.
Wir verlieren bisher immer.
Bisher in 100% der Fälle, du hast völlig recht. Nämlich gegen das hier anwesende Team Gender Chief. Das künftige Gewinnerteam. Wir sind nicht biased oder so. Wir wünschen nämlich beiden Teams absolutes Glück, Können, Erfolg, alles, was man braucht, um diesem Turnier abzusahnen, würde ich sagen.
Absolut. Also wir versprühen volle Harmonie, würde ich sagen. Viel Liebe vor allem. Das ist so das, worauf es jetzt ankommt.
Viel Liebe, denn ich weiß genau, worauf du anspielst. Denn es ist überhaupt kein Wunder, dass sämtliche andere Teams rausgekegelt wurden, würde ich sagen. Denn die Macht der Liebe war am Werk. Die beiden Teams, die wir hier vor uns haben, sind die einzigen, in Klammern bekannten, Liebespaare innerhalb der Teilnehmer.
Genau, ich wollte gerade sagen, von denen wir zumindest wissen. Ne? Also wer weiß, was sich da heißen Liebesnest dann noch entsponnen hat.
Auf jeden Fall auch zwischen den Teams, glaube ich, wird richtig gebumst. Dennoch geht es heute um Liebe auch. Und auch in der Frage, die wir gleich zu verlesen haben oder die wir hier sind, um sie anzukündigen, richtig?
Richtig. Denn schon die alten Griechen sagten einst, die Liebe ist wie ein Turnier, irgendwer gewinnt immer.
Da kennt jemand seinen Aristoteles. Ja. Sehr schön.
Aber vielleicht ist es jetzt schon vielleicht zu philosophisch. Wir wollen mal ins Konkrete übergehen, würde ich sagen, oder?
Denn die Liebe ist ja auch immer etwas Konkretes und so.
Richtig. Deshalb haben wir auch eine konkrete Frage für euch. Wir wollen wissen,
welche ist die beste Liebesbeziehung der Filmgeschichte?
Und warum ist es nicht Jesse und Celine aus Before Sunrise?
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand nimmt, kacke ich den Leuten vor die Tür.
Oder zumindest vors Riesenrad, ja.
Ja, herrlich, da haben wir das schon mal geklärt.
Möge der bessere Liebhaber gewinnen.
Also, damit ist die Frage vom lieben Team Tonleiter ins Glück gestellt. Vielen lieben Dank fürs Einsprechen. Welche ist die beste Liebesbeziehung der Filmgeschichte? Team Gender Chief darf anfangen mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer.
Die beste Liebesbeziehung der Filmgeschichte sind Rachel und Richard aus Private Life, weil sie einfach eine ehrliche Beziehung führen, in der ehrliche Gespräche das A und O sind für eine gute Beziehungsführung. Sie sind schon ewig lange zusammen, bleiben es auch bis zum Ende des Films, obwohl sie Krisen durchlaufen, weil sie Wege finden, mit diesen Krisen umzugehen. Und wenn das nicht eine gute Beziehung auszeichnet, was dann? Außerdem merkt man, die sind zusammen, weil sie sich wirklich lieben. Sowohl, weil sie die Eigenheiten des anderen kennen, aber auch, weil sie sie mögen.
Und wir sehen, dass die beste Beziehung keine perfekte Beziehung ist, denn sie arbeiten an ihren Problemen, sie gehen durch Höhen und Tiefen, beide investieren sehr, sehr viel Zeit in ihre Beziehung und wir sehen sie auch in sehr, sehr schwierigen, komplizierten Momenten, auch für sie beide, aber sie arbeiten sich dadurch und eine Beziehung besteht nicht nur aus Highlights, nicht nur aus Abenteuer, nicht nur aus Mumienbekämpfung, sondern sie besteht auch dadurch, dass man sich aufeinander einlässt und miteinander diese Beziehung lebt. Yes.
Und Team Kammer-Kammer-Chamäleon darf nachlegen.
Wir haben in unserem Leben viele Filme aus verschiedenen Ländern und Genres gesehen. Als wir die Frage nach dem besten Liebespaar bekommen haben, fiel uns sofort die Beziehung von Evelyn und Rick ein, aus der Mumie. Dieses einprägsame Powerpaar zeigt auch unabhängig vom Abenteuergenre, worauf es im Leben ankommt. Gesunde Beziehungen wachsen von innen und schreiben gemeinsam Geschichte. Beide kommen aus verschiedenen Welten, weisen unterschiedliche Charaktere auf und zeigen eindrücklich, dass man zusammenwachsen kann, ohne sich selbst zu verlieren. Sie sind einander genug. Sie akzeptieren sich nicht nur, sondern sie lernen stetig voneinander und entwickeln sich gemeinsam weiter. Ihre Liebe ist ersichtlich, auch ohne viele Worte und bleibt im Gedächtnis. Sie reden oft über Probleme und haben keine Geheimnisse voneinander. Sie sind sich selbst genug und gehen gemeinsam gleichberechtigt durchs Leben. Ihre unerschöpfliche Loyalität und Hingabe überträgt sich sogar auf die nächste Generation. Bedenkt man den zeitlichen Rahmen der Filme, ist es schön, eine emanzipierte Evelyn in einer gesunden Beziehung zu begleiten. Deswegen bleibt dieses Paar auch nach dem Finale unsere Nummer 1.
Und damit habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit, wenn ihr anfangen wollt.
Ich habe gehört, Evelyn und Rick seien einander genug. Dem würde ich eindeutig widersprechen. Das sind sie sich nicht. Das erleben wir allerspätestens im dritten Teil der Mumien-Trilogie, wo wir am Anfang das Gefühl haben könnten, sie führen jetzt eine Beziehung, in der sie einander genug sind. Aber so, dem ist ja gar nicht so, sondern die beiden spielen sich nur vor, dass sie einander genug seien, führen keine ehrlichen Gespräche darüber, dass sie eigentlich gar nicht so zufrieden miteinander gerade sind, wie sie gedacht haben, sondern lügen sich dabei auch noch an und sagen, könnte es nicht immer so schön bleiben? Und wir wissen aber, dass sie es eigentlich gerade beide gar nicht schön finden, sondern dass sie die Jagd nach dem Abenteuer brauchen, um überhaupt ihr Beziehungsleben am Laufen zu halten. Und das ist für mich keine gute Beziehung.
Also es ist durchaus ein Punkt, dass sie sich da anlügen an dieser Stelle, in dieser Phase, was natürlich auch daran liegt, dass sie sich gegenseitig ja beteuert haben, jetzt wo der Krieg vorbei ist, also das Ultraübel dieser Welt, ziehen auch wir uns aus dieser Abenteurerwelt zurück, weil wir eben gemeinsam unsere Zeit verbringen wollen. Und ja, sie merken, sie brauchen irgendwie dieses Abenteuer auch für sich, aber sie beschließen dann eben ja auch wieder gemeinsam, auch wenn sie sich so ein bisschen da was vorgemacht haben, wir machen das und es muss ja auch nicht gleich immer eben Tod und Mord und alles sein. Das kommt halt meistens noch so ein bisschen mit dazu. Aber genau dieses Abenteuer da, aber nicht nur über diese Abenteuer definieren sie sich eben in dieser Zusammengehörigkeit. Und das Thema ehrliche Gespräche, das ist ja bei Richard und Rachel nun auch nicht immer der Fall, wenn wir daran denken, wenn Richard sagt, dass diese Variante, dass wir die gemeinsam ausgeschlossen hätten, dass wir eine fremde Befruchtung nehmen, das war nur von dir gesagt. Ich habe mich in dem Moment enthalten, weil ich dir das nicht sagen wollte, dass ich anders denke und so. Und wenn Richard beispielsweise auch zum Schluss sagt, jetzt bin ich aber auch ein bisschen froh, dass das vorbei ist mit dem Kinderkriegen, mit diesem Versuchen, und wir dann in der letzten Szene sehen, ja, 9 Monate später stecken sie immer noch in diesem Kreislauf fest und anscheinend ist da irgendwie doch irgendwas nicht so richtig ehrlich zueinander gesprochen worden oder irgendjemand von beiden tut nicht genau das, was er sagt oder sagt nicht das, was er tut.
Also Richard meint ja mit dem, ich bin froh, dass wir aufhören, es zu versuchen, nicht die Adoption, sondern alles, was mit Hormonen und In-vitro-Fertilisation und all diesen anderen Prozessen zu tun hat, bei denen er seiner Frau sozusagen beim Leiden zusehen musste und sie selber nicht so richtig unterstützen konnte, außer ihr vielleicht die Spritze selber in den Oberschenkel zu geben. Und eben das ist genau das ehrliche Gespräch, was sie dann doch führen, womit wir wieder beim Punkt Beziehungsarbeit sind, die beiden einfach wirklich leisten. Und wir sehen sie in diesem Film dabei, wie sie die Beziehungsarbeit führen, weil eine Beziehung eben nicht nur aus Hochs besteht, sondern eben auch aus diesen Tiefs, in denen man auch mal aneinander vorbeiredet. Aber dann führt man eben irgendwann dieses eine ehrliche Gespräch, so wie die beiden es tun, was einen wieder in die Spur bringt und wieder auf eine Spur bringt, die für beide eine richtige zu sein scheint.
Und was man auch gerade am Ende des Filmes sieht, ist, dass es vielleicht für Richard, dass er vielleicht ein anderes Verhältnis zu Kinder bekommen, Kinder adoptieren hat als Rachel, dass Rachel das vielleicht wichtiger ist, aber dass er trotzdem sich auf diese Arbeit einlässt, eben zuliebe von Rachel, dass er, weil er sie liebt, etwas tut, was er vielleicht nicht aus intrinsischer Motivation tun würde, wenn er allein wäre. Und da sehe ich bei Evelyn und Rick tatsächlich eher so, dass es eher darum geht, dass Rick sein Abenteuer erleben will und dass beide Abenteuer erleben wollen. Das ist gerade im letzten Teil, wo wir dann vielleicht auch noch ansatzweise was von Beziehungsarbeit überhaupt erleben, eher um die Beziehung zwischen Rick und seinem Sohn geht, wo Evelyn nur Helferin ist, als um die Beziehung zwischen den beiden.
Also das Ergebnis von Beziehungsarbeit sehen wir natürlich schon auch im zweiten Teil, das heißt Alex vor allem.
Na, ja, ich finde, der Mumie ist dann auch der Film auch so konstruiert, dass natürlich das Abenteuer selbst ein Teil von ihnen ist. Und dementsprechend würde ich das jetzt nicht gegen sie halten, wenn sie beides Abenteuer brauchen. Es ist halt etwas, was ihren Charakter und ihre Denkweise ausmacht in dem Moment. Was ich aber zum Beispiel interessant finde, ist bei Private Life, du hattest von angesprochen, dass genau dieses wichtige Gespräch endlich geführt wird. Also ich finde, die Tatsache, wie er es meint, ist natürlich eine Interpretationssache für den Zuschauer. Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Tatsächlich habe ich eher das Gefühl, na, sie sind lange Zeit zusammen, ja, aber ihre Beziehung hat sich totgelaufen und sie funktionieren halt nicht mehr als Individuen, leben halt nicht mehr für sich, sondern sie leben nur noch für den Zweck, ein Kind zu kriegen, einfach nur sozusagen, um der Gesellschaft auch irgendwie was zu beweisen zu müssen oder sich selbst was beweisen zu müssen und sind nicht möglich, schaffen es nicht, sich gegenseitig zu motivieren, einfach mal den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, es soll einfach nicht sein, was halt auch so eine gewisse Art von Größe ist. Und das liegt einfach darin, dass sie halt doch keine offene Kommunikation führen können in der Art, weil sie halt nur über oberflächliche Themen reden können, aber halt, wenn es um richtige Gefühle geht, dann schweigen sich tot, streiten sich oder ignorieren es einfach.
Ich würde dir recht geben, dass teilweise die Beziehung an der Stelle hapert oder kriselt, aber dass zum Ende des Films ja wir gerade diese finale Szene haben, wo man noch merkt, dass sie auch die Eigenheiten und vielleicht auch die Macken des anderen lieben gelernt haben, auch was sie vielleicht am Anfang des Films noch nicht so richtig geschafft haben, dass auch Richard wirklich immer noch echte Gefühle für Rachel hat und Rachel umgekehrt echte Gefühle für Richard hat und wie sie sich beide anschauen, wie sie auch sich gegenseitig beobachten, diese kleinen Gesten, die ja oft eine Beziehung ausmachen, wo man entweder sagt, okay, die kleinen Gesten fangen an, die Beziehung kaputt zu machen, weil sie einen nerven, oder man akzeptiert das halt und lernt das vielleicht auch lieben und wertschätzen, wie die anderen quasi als Individuum sich benehmen. Diese finale Szene, wenn die nicht wäre, dann würde ich dir recht geben, dann kriselt das wirklich tatsächlich zum Schluss, aber hier wurde bewusst nochmal so ein Schlusspunkt gesetzt und vielleicht auch nochmal einen Zeitsprung gemacht, um zu zeigen, dass es auch funktioniert, wenn man in schwierigen Situationen sich befindet, auch wenn das Leben nicht perfekt ist, dass die beiden trotzdem als Paar noch funktionieren und da durchkommen, egal ob wie es jetzt ausgeht. Das geht ja nicht, der Film sagt ja nicht, dass sie nur ein perfektes Paar sind, wenn sie die Kinder bekommen, sondern der Film sagt, sie sind ein perfektes Paar dadurch, dass sie selbst durch diese Krise durchkommen, egal wie das Ergebnis am Schluss aussieht. Und ich finde, dass Beziehungsarbeit nicht nur bedeutet, dass man einfach ein Kind bekommt. Also es geht ja auch...
Allerdings.
Es zeigt sich auch ganz stark, dass Rick gar nicht so stark an seinem Sohn interessiert war, wie der zweite Film es uns tatsächlich vielleicht zeigen mag und dass hier viel auch in die Brüche gegangen ist, was im dritten Film erst wieder gekittet werden muss. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was jetzt vielleicht auch nicht so wirklich entkräftet wurde von euch, dass der dritte Film weniger sich um Rick und Evelyn dreht, als mehr um Rick und Alex.
Ja, das mag sein, dass der dritte Film, auf den ihr euch hier so sehr stark bezieht, da ein bisschen weniger um die Beziehung der beiden sich dreht, was natürlich trotz allem ja der Ausgangspunkt ist überhaupt für dieses Abenteuer, was dann eben noch kommt. Das wird dann vielleicht tatsächlich in den ersten beiden Filmen ein bisschen stärker dargestellt, wie zum Beispiel auch, wie das, Beziehungsarbeit ist natürlich nicht nur, dass ein Kind entsteht, das ist völlig klar, da will ich auch gar nicht sagen, aber weil du meinst, man will das gar nicht sehen bei der Mumie. Und dazu kommt noch, wenn ich an eine Liebesbeziehung denke, denke ich auch daran, dass das Paar sich mal küsst. Ich kann mich entsinnen, dass sich Richard und Rachel in den Arm nehmen gegenseitig, dass sie füreinander da sind, gemeinsam im Bett liegen. Aber ich kann mich, und das ist jetzt nicht mal irgendwie so schnippisch gemeint oder angreifend, ich kann mich an keinen Kuss von den beiden erinnern in diesem Film.
Ich auch nicht. Aber ich glaube,
da war auch Private Life. Und wenn ich daran denke, wie das bei Die Mumie ist, da wird dann auch mal schön kitschig ein bisschen auch geknutscht.
Ja, dafür geht aber die Beziehung in der Mumie los mit einem unkonsensualen Kuss, den Rick Evelyn aufdrückt, ohne dass sie irgendwie reagieren kann, weil sie halt zufällig einfach gerade da ist, die erste Frau, die irgendwie auftaucht in diesem ganzen Film, und daraus jetzt die ganze romantische Beziehung aufzubauen, finde ich auch durchaus problematisch.
Ja, dadurch, dass es aus einer Extremsituation hervorgegangen ist, wie kurz vor seinem Hängen sozusagen es sich ergibt und er keine anderen Alternativen hatte, außer den dicken Gefängniswächter, würde ich dementsprechend das nicht gegen ihn halten wollen, weil das wirklich sozusagen der letzte Instinkt war.
Ja, also es ist natürlich richtig, dass das eine übergriffige Maßnahme von ihm ist, aber er ist nun mal 5 Minuten vor seinem Tod und kurz danach ist es ja dann auch Evelyn, die ihm zum ersten Mal das Leben rettet, was sie dann im weiteren Verlauf ja noch häufiger tun wird, die ihn sozusagen als vielleicht sogar süße Belohnung kurz hängen sieht, ja.
Umso schöner ist natürlich, die auch die Beziehung sich von dann entwickelt und auch diese innere Tiefe, die sich daraus darstellt, die ich sozusagen bei Private Life nicht sehe, weil ich eher das Gefühl habe, dass alle kleinen Gesten, die sie haben, aus einer Gewohnheit daraus entstanden sind und tatsächlich nicht aus sozusagen dem gemeinsamen Gefühl füreinander sich ergeben, sondern einfach nur, weil sie sich beide verrannt haben in eine Einsamkeit und in eine, ja, ich sag jetzt mal, Verlorenheit, die sie halt, aus der sie einfach selber keinen Ausweg mehr finden können. Was sozusagen sie unglücklich macht und dieses Unglück halt auch extrem nach außen strahlt, auch noch auf ihr Umfeld, weswegen natürlich auch alle anderen in ihrem Umfeld das als sehr negativ wahrnehmen, weil sie ihre Probleme ja auf das Umfeld übertragen.
Und ganz kurz noch, wenn Rick nämlich später, wenn Evelyn betrunken ist und dabei einschläft, ist Rick nicht mehr übergriffig. Das ist also wirklich so eine Aktion rein aus der Verzweiflung heraus, die er da getätigt hat, um noch mal einen kleinen Moment Freude in seinem Leben zu haben, von dem er denkt, das ist gerade zu Ende.
Aber das Unglück von Rachel und Richard rührt nicht aus ihrer Beziehung her, sondern in der Beziehung arbeiten sie gemeinsam an der Unglücklichkeit, die sie beide in sich tragen. Und die Beziehung hilft ihnen dabei, dieses Unglück zu überwinden. Wohingegen, also ihr habt jetzt schon zweimal von der inneren Tiefe der Beziehung zwischen Evelyn und Rick gesprochen. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, wo ihr das hernehmt. Weil wir kriegen doch überhaupt gar kein Beziehungsleben der beiden vorgeführt. Wir kriegen sie immer nur in Extremsituationen vorgeführt. Und wenn es mal Alltag ist, das kleine bisschen, was wir sehen am Anfang von Film 2 und Film 3, dann funktioniert es nicht, dann lügen sie sich an.
10 Minuten sind vorbei, 10 Minuten sind sehr schnell, aber auch im Finale sind wir natürlich eiskalt und knallhart und klingeln ab, wenn die 10. Minute vorbei ist. Und wir fangen an mit der B-Note. Lara, du hast das Wort.
Ja, also man hat gemerkt, hier geht's um alles, hier wurde nicht lange rumgefackelt, hier wurde nicht lange ausgeholt, bei den Pitches schon sofort bam, bam, bam die wichtigsten Punkte rausgehauen. Man hat also gemerkt, die Leute haben super gut sich vorbereitet, haben nochmal in den Vergangenheit die anderen Folgen wahrscheinlich gehört, was war, ist wie gut gelaufen, waren sogar vor der Zeit fertig. Mega gut, sie haben sich alle auch sehr schön ausreden lassen, selbst wenn es dann mal so, es gab so Momente, wo ich dachte, oh, jetzt könnte es vielleicht übereinander gehen, dann haben sie sofort sich gegenseitig austariert, fand ich sehr gut. Also die B-Note, top.
Sehe ich genauso. Ich fand auch, die Eröffnungsplädoyers waren sehr pointiert, sehr on point, was ein anderes Wort für das Gleiche ist. Aber es sind aber unterschiedliche Sprachen. Es wurde sofort abgeliefert, was diese Beziehung ausmacht, was besonders ist. Es wurde sehr in unterschiedliche Richtungen diskutiert und es wurde sich sehr gut ausreden lassen. Ich bin gespannt, ob dieses sehr gute Balancing der Redeanteile und des Aussprechens auch in den nächsten noch heißer werdenden Runden bestehen bleibt. Aber von mir gibt's auch eine 2+.
Immerhin, Herr Lehrer. Inhaltlich ist das Ganze nicht ganz so eindeutig für mich, weil es wurde wirklich extrem gut diskutiert und viel diskutiert und es wurde hin und her gefeuert. Sobald irgendwo ein Kritikpunkt aufgemacht wurde, haben die anderen auch wirklich angefangen, darauf einzugehen. hier ging es gleich am Anfang los mit Kritik an Mumie, Rick und Evelyn, dass die gar nicht so wirklich ehrlich zueinander sind und dass sie das Abenteuer brauchen, um überhaupt zusammenzubleiben. Da wurde sofort drauf eingegangen, wurde auch sofort zurückgeschossen, so hin und her, dass die anderen eigentlich die ganze Zeit nur unglücklich sind und dass es am Ende gar nicht gut aussieht für die beiden. Und wurde dann gleich gesagt, immerhin produziert die eine Beziehung einen Spross und so, das ist doch Ausdruck von Beziehungsarbeit. Dann wurde gesagt, ein Kind ist keine Beziehungsarbeit, das kann auch mal so passieren. Dann ging es darum, wie zeigt sich denn die Zuneigung zwischen den beiden? Und da fand ich schon relativ gut, dass zum Beispiel Kamakamillion gesagt hat, naja, aber irgendwie tauschen die Rachel und Richard überhaupt keine Zärtlichkeiten so richtig aus, die mal ein bisschen physisch werden, was ja schon auch dazugehört, mal sich zu küssen. Muss ja nicht gleich so ein übertriebener Hollywood-Kitsch-Knuss sein, man kann sich ja auch zärtlich und nach langer Beziehung immer noch sehr, sehr, sehr emotional küssen. Das fand ich ein sehr starkes Argument, was nicht so ganz, worauf wurde von Generativ nicht so ganz eingegangen. Dafür wurden alle anderen Sachen relativ gut abgeschmettert. Ich mach's jetzt ein bisschen kürzer, damit du auch noch was zu sagen hast.
Naja, ich sag ja nur noch Dito und dann sind wir fertig.
Nee, das gleiche, das gleiche Wort fürs andere.
Ja, genau.
Schleim dich nicht ein, Max. Wir sind noch in der
Aber ich muss sagen, dass am Ende schon auch dieses Argument, dass man gar keinen Alltag der Beziehung sieht und dass sie nur über die Abenteuerschiene funktioniert und immer wenn kein Abenteuer ist, dann lügen sie sich an und machen sich was vor, war für mich dann am Ende der Ausschlagpunkt, warum für mich Team Generativ den Punkt bekommt, um das jetzt abzukürzen. Es ist länger, die Argumentationskette war länger, aber das war so der letzte Streich, der es gerade noch für mich in die eine Richtung gerissen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Dito, ich fand es sehr interessant, weil es sehr unterschiedliche Beziehungsdynamiken sind und das wurde auch sehr klar rausgestellt. Wir haben bei Rachel und Richard schon eine sehr lange Beziehung, die sehr ehrlich und als sehr lange zusammen verkauft wurde. Sie haben sehr viel zusammen gemeistert und es wurde klar gemacht, dass eine Beziehung nicht nur die brennende Leidenschaft, sondern auch ganz viel Arbeit mit und an sich selbst, mit dem Partner und an sich selbst ist. Wohingegen bei Rick und Evelyn im Eröffnungsplädoyer auch sehr stark rausgestellt wurde, dass es eine Beziehung ist, die kulturelle Grenzen überschreitet, was ich ein sehr starkes Argument fand. Davon hätte ich ehrlich gesagt dann in der Diskussion gerne ein bisschen mehr gehört. Das ist ein bisschen im Eröffnungsplädoyer dann sacken geblieben. Und dann wurde geguckt, dass sich diese unterschiedlichen Beziehungsdynamiken auf diese Beziehung auch irgendwie auf die Bewertung der Beziehung übertragen lässt. Und da wir Rachel und Richard in einer Krisensituation haben, die diese Beziehung angeht, konnte man natürlich daran sehr viel festmachen. Guck mal, da sind die auch nicht ehrlich. Guck mal, da hapert's auch und so weiter. Aber ich fand, Team Gender Chiefs sind da wirklich sehr nah dran geblieben und haben gesagt, ja. Aber das fand ich ein sehr starkes Argument beispielsweise von Becky, wo sie gesagt hat, sie sind vielleicht einsam und verloren. Das war nämlich ein sehr, sehr harter Angriff von Kamakamakamillion. Aber diese Einsamkeit und Verlorenheit, die tragen die beiden in der Beziehung in sich selbst und die Beziehung hilft den beiden, das zu bearbeiten. Oder Christopher hatte dann auch gesagt, ja, also an sich sind diese Krisen wirklich, wenn man die allein betrachtet, sprechen die vielleicht nicht für diese Beziehung, aber am Ende sehen wir ja dennoch, dass das weitergeht und dass diese Arbeit sich lohnt in der Beziehung. Bei Rick und Evelyn war es dann so ein bisschen, fand ich es auch sehr stark, dass angegangen wurde, ja, dieses Abenteuer-Ding, also was ist denn das für eine Alltagsbeziehung, wie könnte die überhaupt aussehen, wenn sie immer noch Abenteuer brauchen, fand das aber auch sehr stark von Carly zu sagen, nee, das ist Charakter und beziehungsimmanent, das ist ein Kernelement dieser Beziehung und der Charaktere, das verbindet die und das setzen die sofort. Allerdings muss ich dann am Ende auch sagen, und das hat Becky auch so ein bisschen am Ende dann nochmal rausgestellt, wo diese innere Verbundenheit zwischen Rick und Evelyn denn wirklich ist, diese, wie du es auch gerade nochmal gesagt hast, dieser Fortpflanzungsgedanke konnte man ja auch so und so spielen und das ist ja auch gerade bei Private Life ein Riesenthema, aber dennoch denke ich irgendwie, ja, dass Team Gender Chief für mich vom Eröffnungsplädoyer bis zum letzten Argument besser verkaufen konnten, dass diese Beziehung einfach deshalb so gut ist, weil sie ehrlich ist, weil sie miteinander arbeiten, weil sie weitermachen, weil sie gemeinsam ihre Probleme lösen. Und damit geht der erste Punkt für mich an Team Gender Chief.
Ich finde ehrlich gesagt, das beste Argument hast du gerade im Plädoyer gemacht, indem du Richard und Richard und Rachel den Couple Name Richel gegeben hast. Ich
finde, das ist perfekt. Tja, die Zeitmaschine sagt euch, dass ihr das nachher nochmal, also später nochmal im Eröffnungsplädoyer einbauen könnt, wie bei Bill und Ted. Dann argumentieren wir das später einfach, indem wir nochmal in der Vergangenheit zurückreisen. Ich rede Quatsch. Ja. Und wenn man Quatsch redet, was soll man dann machen, Lara?
Aufhören und weitermachen.
Genau, deshalb kommen wir direkt zur nächsten Frage.
Debate Battle.
Hier sind Christiane und
Julius, besser bekannt als die Brainflix. So richtig wussten wir bekanntermaßen leider nicht, wie eure Neuronen feuern. Aber das hält uns nicht davon ab, hier im großen Finale noch einmal dabei zu sein.
Julius, sag mal, hast du ein favorisiertes Team?
Ich weiß nicht so richtig.
Wie, du weißt nicht so richtig? Muss ich dich etwa noch einmal über deine Rechte aufklären?
Ja, nein, das hast du bereits.
Gut, also wer gewinnt heute? Team Gender Chief oder Karma Karma Chameleon? Je schneller du damit rausrückst, desto schneller sind wir fertig hier.
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
Ach, scheint so, als käme ich hier erstmal nicht weiter. Vielleicht zieht bei Julius die Good Cop-Taktik besser.
Hast du etwas gesagt?
Nein. Julius, ich weiß, dass das hier schon eine ganze Weile geht. Du musst wirklich erschöpft sein vom stundenlangen Podcasten. Hier hast du erst einmal ein Glas Wasser.
Ah, danke. Das tut gut. Ich dachte schon, du willst jetzt noch länger einen auf Bad Cop machen.
Wenn du das vorhin als Bad Cop bezeichnen würdest, dann hast du wohl noch keinen richtig schlechten Cop erlebt. Vielleicht wissen ja die anderen Teams mehr darüber. Deshalb wollen wir von euch wissen,
welcher Film hat die schlechteren PolizistInnen? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder LA Confidential?
Genau, das ist unsere zweite Frage hier im Debate Battle. Welcher Film hat die schlechteren PolizistInnen? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder LA Confidential? Und anfangen und aussuchen darf jetzt natürlich das Team Kammer Kammer Chameleon. Wie schaut's aus? Welcher Film hat für euch die schlechteren?
Das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Okay, und Gender Chief muss dann Confidential machen. Gut, und wenn ihr soweit seid, dann dürft ihr nämlich jetzt auch gleich loslegen.
Was ist ein schlechter Polizist, eine schlechte Polizistin? Eine Person, die einen Fall nicht aufklärt. Daher die Anklage, Dixon ist der schlechtere Polizist. Die Anklageschrift lautet, in der kleinen Ortschaft Ebbing im Bundesstaat Missouri wurde vor einiger Zeit die Tochter von Mildred umgebracht. Die Aufklärung dieses Falles verläuft freundlich gesagt schleppend. Eine Lösung dieses tragischen Mordfalls ist wenig wahrscheinlich. Im Laufe des Films scheitert Polizist Dixon daran, die Umstände aufzuklären. Dabei ist noch nicht mal inbegriffen, dass Dixon ein widerwärtiger Mensch ist, der sich häufig rassistisch äußert. Sein Vorgehen ist dermaßen schlecht, dass er im Laufe der Handlung sogar suspendiert wird. Als würde dies noch nicht genügen, unterstützt er letztlich sogar Mildred dabei, Selbstjustiz zu verüben. Das Urteil Dixon ist, nicht nur, aber auch im Vergleich mit der wahrlich nicht lupenreinen Polizei aus LA Confidential deutlich schlechter. Denn was ist mit den Polizisten aus LA Confidential? Sind sie korrupt? Aber hallo. Doch sie liefern tatsächlich auch Ergebnisse. Sie zerschlagen das örtliche Drogennetz. Mehr noch, in ihrem illegalen Vorgehen selber das Drogennetz zu betreiben, sind sie so gut, dass es fast niemand bemerkt. Das unglaubliche Genie hinter diesem bösen, aber nicht unbedingt schlechten Plan ist zudem kein geringerer als Farmer Hoggett. Und warum fliegt dieser Plan auf? Weil trotz aller Unrechtmäßigkeiten der Polizisten einer dabei ist, der Ideale hat. Ed Exley mischt den ganzen Laden auf. Ja, auch er bleibt nicht fehlerfrei im Sinne des Begehens von Straftaten. Doch genau wie es sein Job ist und was schließlich einen guten Polizisten ausmacht, löst er letztlich seinen Fall. Ein guter Polizist, auf jeden Fall ein weniger schlechter Polizist. Ihr Zeuge.
Kurzer Applaus.
Danke.
In LA Confidential sind einfach alle gezeigten Cops ultra problematisch. Es gibt keinen einzigen guten Cop, ja? Wir sehen Folter, Selbstjustiz, Handeln ohne Staatsanwalt. Die machen in einer Tour illegale Dinge. Das Gegenteil von dem, was man von einem Polizisten erwarten sollte. Außerdem zeigt uns LA Confidential eindeutig auch das problematische System Polizei, was genau solche Leute anzieht, um Polizisten zu werden. Und wir erleben interne Ermittlungen, die überhaupt nicht funktionieren.
Dahingegen sehen wir in Three Billboards eine eher strukturschwache Region, die Arbeit der Cops wird noch erschwert und wir sehen am Anfang Chief Willoughby, der zwar in seinen Fähigkeiten beschränkt ist, aber nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet, also immer noch moralisch auf der richtigen Seite steht. Auch der Nachfolger von Willoughby macht das Richtige in Last. Erstmal Dixon steuert interne Ermittlungen an und wir haben auch, was wir in LA Confidential nicht haben, das große Motiv der Reue. Also, dass die Polizisten erkennen, dass ihre Arbeit generell schlecht war und dass sie dafür bei ihren Opfern um Vergebung suchen.
Also wo es gute Cops bei Three Billboards gibt, sehe ich nicht so richtig. Chief Willoughby zum Beispiel geht sogar zu der hinterbliebenen Mildred und sagt ihr, sie soll mal bitte mit dem öffentlichen Druck aufhören, weil das so nicht geht. Natürlich erkennen auch einige Polizisten bei LA Confidential, dass ihr Handeln nicht unbedingt richtig ist. Ich sage nur Rollo Tomassi, jemand, der komplett schlecht wäre, hätte das nicht noch gesagt. Die Anziehung an das System, dass dieses System auswirken würde, sehe ich auch nicht so richtig, denn derjenige, der wirklich belohnt wird und aufsteigt in den Rängen dieser Polizei, das ist der moralisch überwiegend integere Ed Exley. Und wie gesagt, der absolut schlechtere Polizist ist einfach Dixon. Er schafft es nicht, den Fall aufzuklären, Umstände des ländlichen Missouri hin oder her. Und wie gesagt, er unterstützt auch noch aktiv dann Selbstjustiz.
Die Frage ist ja nicht, in welchem Film sehen wir den einen schlechtesten Cop, sondern welcher Film hat insgesamt die schlechteren Cops? Und da würde ich sagen, sind wir mit LA Confidential eindeutig auf der richtigen Seite. Denn in Three Billboards, du sagst jetzt, ja, Chief Willoughby ist kein guter Cop, würde ich unterstreichen. Aber er versucht wenigstens Dinge aus einer moralischen Integrität heraus, die andere Leute nicht versuchen. Und wir haben auch noch Sheriff Abercrombie, der nach dem Tod von Willoughby in den Ort kommt, der sofort Dixon wegen der rassistischen Entgleisungen entlässt, der eine interne Ermittlung an den Start bringt, die man sich wünschen würde in LA Confidential, der also quasi wenigstens in Ansätzen zeigt, dass es gute Menschen im System Polizei geben kann.
Und ich würde nicht sagen, dass die Rollo Tomasi-Szene aus moralischer Überlegenheit oder aus dem Richtigen gemacht wird, sondern einfach, weil er sich noch an Dudley rächen möchte. Dass er möchte, dass er auch drankommt. Also sie stellen sich alle gegenseitig konstant ein Bein und fallen so lange hin, bis einer übrig bleibt. Und das ist für mich keine gute Polizeiarbeit. Und genau, und Guy Pearce Charakter hat ja dann nur Erfolg, nachdem er Dudley in den Rücken schießt, also selbst den Sündenfall begeht und selbst zu einem schlechteren Polizisten wird. Nur dann hat man in der Polizei in LA Erfolg, und das ist eindeutig für mich das schlechtere Polizeisystem, die schlechteren Cops.
Naja, den Übeltäter zur Strecke bringen ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Und ja, wie gesagt, er ist auch nicht völlig, hat keine lupenreine Weste, aber ne, wer hat das eben schon? Und ja, gerade Ed Exley ist eben derjenige, der durch sein überwiegend moralisches Verhalten eben diese ganze Suppe und diesen Sumpf einigermaßen trockenlegt. Und wie gesagt, ein schlechter Polizist ist für mich eben trotz allem erstmal eine Person, die Fälle nicht aufklärt. Und das ist ja nun mal das, was wir eben bei Ebbing, Missouri auch sehen.
Ja, ich finde auch die Tatsache, dass es ist nicht so, dass nicht der Sheriff nichts tut, sondern der Sheriff kriegt einfach den Druck von oben, sondern muss sein Gesicht sozusagen wahren, aber an sich haben die aufgegeben, die anderen Kollegen interessieren sich nicht mal mehr für den Fall, die sitzen dann den ganzen Tag halt nur rum, ermitteln nicht mal richtig aktiv, sondern sozusagen widmen sich ihren eigenen Problemen und Hobbys, das gleiche gilt für den Sheriff auch. Und als der neue Sheriff dann reinkommt und sozusagen den Rassisten sozusagen entlässt, den alle kennen, kümmert er sich auch nicht um den neuen Fall, sondern wird mit sich auch ganz anderen Dingen und sozusagen, dass halt der Tod von Mildreds Tochter komplett in Vergessenheit gerät, abgesehen für sie selbst.
Und das machen natürlich die Charaktere in LA Confidential nicht, wenn Vincenz zum Beispiel lieber an irgendeinem Filmset berät, als selber Ermittlungen anzustellen oder sowas. Also das ist ja Quatsch, dass wir da einen großen Unterschied hätten in diesem Fall in beiden Filmen.
Ich würde noch mal kurz
Becky darf aussprechen.
Ihr habt jetzt gesagt, ne, es wird halt der Übeltäter zur Strecke gebracht. Also gut und schön, aber erstens wird ihm halt in den Rücken geschossen in einem Moment, wo es keine Notwehr ist und man ihn auch einfach so hätte ausliefern können. Er traut sich aber nicht, ihn so auszuliefern, weil er weiß, dass das nichts gebracht hätte in dieser Polizei und dass es quasi die einzige Möglichkeit ist, ihn zur Strecke zu bringen. Das ist doch, also, Kacke. Und die ganzen anderen Übeltäter, also jeder andere Polizist, den wir in diesem Film sehen, ist auch ein Übeltäter und die werden alle nicht zur Strecke gebracht. Also nur weil ein Fall aufgeklärt wird, und aufgeklärt in Anführungsstrichen, weil die Öffentlichkeit erfährt ja nichts davon, sondern dieser vermeintliche Übeltäter wird als Held im Kampf gestorben gefeiert am Ende. Nur weil dieser eine Fall aufgeklärt wird, heißt das nicht, dass wir hier gute Polizeiarbeit ansonsten erleben.
Also der Unterschied bei Jack Vincennes ist natürlich, dass er nicht unbedingt in Mordfällen grundsätzlich ermittelt, wie es hier eben bei Three Billboards der Fall ist. Also ist das vielleicht schon ein Unterschied von der Schwere der Unrechtmäßigkeiten, dass keine Übeltäter erschossen werden würden, die bei der Polizei arbeiten, ist natürlich auch falsch, denn da sterben mehr als genug Polizisten, Handlanger und wahrscheinlich solche, bei denen nicht hundertprozentig vom Film aus gesagt wird, das sind jetzt ganz konkret Polizisten oder so, gerade im finalen Shootout.
Ja, ich finde es auch interessant.
Erschossen werden ist nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, zur Strecke gebracht, vor eingerichtet.
Dass die Übeltäter zur Strecke gebracht werden und da gibt es mehr als genug Übeltäter, die zur Strecke gebracht werden in LA Confidential.
Ja, ich finde es auch interessant, dass sie mal auf dem Thema Selbstjustiz rumreitet, weil genau das gleiche haben wir letztendlich bei Three Billboards am Ende auch. Dass sozusagen der eigentlich ausgebildete Cop, der aktuell nicht im Dienst steht, aber trotzdem sozusagen auf sich auf den Weg macht, einen voreingenommenes Opfer sozusagen umzubringen, sozusagen ja, ohne tatsächlich sich weiter drum zu scheren, was das für Konsequenzen haben könnte oder wirklich irgendwie auch nur emotional beteiligt zu sein. Das gleiche gilt, wenn sozusagen eine besorgte Bürgerin die ganze Polizei in Brand steckt. Da reagiert ja auch keiner von der Polizei richtig, weil einfach man das Gefühl hat, das liegt nicht an den Fähigkeiten, sondern einfach an dem fehlenden Interesse, sozusagen ein fehlendes Interesse für den Job. Und das gilt für die ganze Polizei Gesellschaft da.
Hast du gerade gesagt, die Polizei würde es nicht interessieren in Three Billboards, dass ihre Wache angesteckt wurde? Das würde ich aber bezweifeln.
Die Aufklärung wird nicht aktiv betrieben, ja.
Also, das ist doch Quatsch. Also, die sind doch die ganze Zeit.
Hast du eine Szene als Gegenbeispiel? Ja.
Nee, tatsächlich habe ich das nicht. Habe ich nicht, aber hast du?
Ja, das ist halt, wenn der schwarze Polizeichef dann sozusagen die Bild wird und Peter Dinklage, wenn er sozusagen dann gefragt wird, was das Alibi ist, und offensichtlich ist das beides extrem lügen und er sagt, okay, und geht weg.
Ich hätte sonst noch mal ganz kurz Jack Vincenzi hier, was du vorhin noch gesagt hast, Christopher, dass er das nur sagt, um Dudley in Bein zu stellen mit Rollo Tomasi. Ich sehe die Figur von Jack Vincenzi deutlich mehr als ambige Figur, die tatsächlich eben so an ihrem Gewissen gepackt wird. Die ist natürlich schon so ein eitler Gag und der eigentlich immer aufpasst, na Hauptsache ich komme nicht zu tief in die Scheiße rein und habe dann eben meine Sonnenseitenmomente. Aber ich glaube, diese ganzen Geschichten, die ihm Ed dann auch erzählt hier, ne, warum bin ich Polizist geworden und so, und dieser Name Rollo Tomasi, dass das bei ihm auch nochmal dieses auslöst, ja scheiße, irgendwie hat er schon recht und ich bin schon ganz schön verkommen und in meinem letzten Moment, den ich habe, die letzte Chance, die nutze ich dafür und die nutze ich nicht nur um meinem Chef, der natürlich auch krumme Dinger dreht und wir so ein leichtes, verdorbenes Gentleman's Agreement haben, noch einen reinzuwirken, sondern auch eben um zu zeigen, hey, eigentlich bin ich auch ein Polizist und ich weiß, wie man dann vielleicht doch mal was das Richtige tut, das weniger Schlechte.
Ja, das weniger Schlechte. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir in beiden Filmen schlechte Cops haben. Deshalb gehe ich auch voll mit, wenn du Carly, sagst, es ist problematisch, dass Dixon sich am Ende zu Selbstjustiz aufmacht. Aber erstens, ganz am Ende entscheidet er sich dagegen. So, das ist für mich kein großes Ding, aber immerhin ist es da. Also er entscheidet sich dagegen. Und wir erleben halt in LA Confidential dafür in einer Tour Selbstjustiz von jedem der Polizisten und nicht nur von diesem einen Typen, der uns in Three Billboards vorgeführt wird.
Also sondern es ist auch noch nicht Weg mal
Christopher, bitte.
Es ist noch nicht mal Selbstjustiz. Es geht ja nicht nur darum, ein Verbrechen selbst in die Hand zu nehmen, dass das aufgeklärt und gerichtet wird, sondern sie begehen ja einfach straightforward Verbrechen. Also sie machen einfach alles aus einem hedonistischen Eigennutz heraus und es geht noch nicht mal daraus, irgendwie selbst die Justiz in die Hand zu nehmen. Und das ist ja bei Three Billboards nochmal anders, wo die zwar vielleicht kein Interesse haben, also es ist alles eh schon schlecht, aber sie sind einfach faul und unfähig, aber sie fangen jetzt nicht an, selber noch ein verorganisiertes Verbrechen in dieser Stadt aufzuziehen.
Ja, dafür werden sie auch viel zu schlecht. Wie
in LA Confidential passiert.
Genau, in LA Confidential sind die Polizisten nämlich noch gut genug, um zumindest dieses Illegale dann auch ordentlich über die Bühne zu bringen. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es diesen einen super guten Polizisten gibt, der es eben drauf hat. Und das muss ich jetzt aber wirklich nochmal ganz konkret nachfragen. Wo entscheidet sich Dixon am Schluss dagegen? Meine Erinnerung des Endes ist, die sitzen beide im Auto und fahren.
Und drehen wieder um. Und
sind auf dem Weg. Und dann
entscheiden sich dazu, nicht weiter zu fahren und drehen wieder um und fahren nach Hause.
Jetzt mal ohne Witz, habt ihr eine andere? Hä?
Ich habe das nicht gesehen, bei mir war der Abspann, ich weiß es auch nicht.
Also ich gebe zu, ich habe ihn damals im Kino gesehen und ist ein bisschen her, aber die drehen noch nicht um, die fahren
einfach. Nee, die fahren und dann ist die Ablende tatsächlich.
Also da müssen wir wohl einen Fact-Checker ranholen. Also für mich, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Für mich ist das eben
was. Es mag eine Interpretationssache vielleicht sein, aber also es ist für mich ganz eindeutig, dass sie sich am Ende entscheiden, es nicht zu tun.
Und wie es jetzt auch genau ausgeht, ist im Grunde auch zweitrangig, sondern es geht ja darum, dass Dixon und Mildred, also dass Dixon seine Verfehlung gegenüber Mildred erkennt und dass sie sich zusammenraufen und noch versuchen, diese Situation, wie es auch immer ausgehen mag, zu retten.
Nö, das ist keinesfalls zweitrangig, weil es nämlich genau darum geht, ne? Wie kann man denn nun diesen Fall lösen und wie kann man denn Recht und Gerechtigkeit und Ordnung wiederherstellen?
10 Minuten sind sehr schnell. Ich bin froh, dass wir erstmal mit der B-Note anfangen, weil das wird auf jeden Fall ein heißes Urteil. Und heiß wurde sich auch wesentlich, also wurde sich auch wie prophezeit wesentlich stärker ins Wort gefallen.
Aber sie sind fair geblieben.
Sie sind fair geblieben, sie waren moralisch immer noch auf der richtigen Seite. Ich weiß nicht ganz genau, ob beide daran interessiert waren, wirklich hier einen Fall zu klären oder ob sie nicht auch ein bisschen Selbstjustiz haben hier walten lassen, ihre eigene Antwort voranzubringen. Ich denke mir, hier oder da hätte ein bisschen mehr ausreden lassen, nicht geschadet. Dennoch finde ich, wurde es immer noch sehr on point oder ja, andere Sprachen kenne ich jetzt auch nicht mehr diskutiert und würde sagen, die B-Note, ne, fand ich letzte Runde besser, sag ich ganz ehrlich. Lara? Mhm.
Ja, ist klar, ne? Es geht jetzt in die zweite Runde. Ein Punkt wurde vergeben. Jetzt muss natürlich musste Cover Chameleon nachziehen, musste zeigen, dass sie sich jetzt nicht in die Ecke drängen lassen. Und dadurch wurde das Ganze natürlich schon ein bisschen hitziger, aber alles noch sehr gesittet. Also da habe ich schon deutlich Schlimmeres erlebt. Auch in dieser Show schon Schlimmeres erlebt. Da mussten wir schon deutlich härter eingreifen.
Wenn Lara nackt ihren Underground Cinematic Fight Club macht.
Ja, Cinematic Fight Club. Erste Regel ist, dass wir darüber nicht reden, Christopher. Verdammt nochmal. Aber ich finde es jetzt nicht, also mich hat es jetzt nicht gestört. Ich fand immer noch alles sehr gut und du hast klare Ansagen gemacht, wer jetzt ausreden darf und daran wurde sich auch ohne Kompromisse gehalten, ohne Gegenrede und Widerrede. Deswegen B-Note von mir, super gute 1-.
Ja, ich muss auch sagen, die Tröte durfte ja noch ruhig bleiben. Der kleine blaue Wal, der liegt hier noch ganz entspannt.
Schlummert.
Er schlummert noch, ne? Der ist ganz Chili Manille hier dabei. So, kommen wir zur A-Note. Sehr, sehr interessant. Ich fand, Kammer Chameleon haben sehr stark für sich und auch für die Diskussion definiert, was für sie schlechte Polizisten ausmachen. Und das war das Ermittlungsergebnis. Kann der Fall gelöst werden? Kann der Täter geschnappt werden oder nicht? Das musste antreten gegen das gesamte Polizeirevier von LA Confidential, das durchtrieft ist von Korruption. Wo ja auch Max schon im Eröffnungsplädoyer aber herausgestellt hat, dass dennoch am Ende der Täter oder zumindest ein Täter gefangen werden kann. Es war sehr, sehr schwierig, fand ich, weil man hat ja ähnliche Elemente, ne? Selbstjustiz, Korruption. Ich fand es schon sehr stark bei Kammer Chameleon, dass erstens Dixon ja nicht mehr Polizist wird, dass der rausgeschmissen wird, weil dieses ganze Polizeirevier ja auch durchtrieft ist von Rassismus, aber er ist sozusagen die Speerspitze und dann zur Selbstjustiz greift. Wir also wirklich auch einen Fall haben, ja, mag nur Desinteresse und Faulheit in diesem Revier sein, aber sie führt dazu, dass eine Frau von der Straße sich mit einem Ex-Cop zusammentun muss, um den Fall zu lösen. Also der Fall landet sozusagen aus dem Revier in Händen von Zivilisten und das fand ich auf jeden Fall ein sehr starkes Argument bei Three Billboards, dass das dann für dieses Polizeirevier, also gegen dieses Polizeirevier spricht. Bei LA Confidential dagegen hatte Becky zum Beispiel sehr stark rausgestellt, ja, dann wird am Ende dieser eine gefangen, aber es bleibt dann auch dieses ganze System. Und dieses System bleibt aufrechterhalten und es zieht immer noch weitere an. Was das Ende von Three Billboards angeht, hier wurde ja nach einem Fact-Check gefragt. Und das ist natürlich schwierig, wenn man so eine Szene denkt. Lara, ich weiß, du streamst gerade schon nebenbei, aber ich kann dazu nur sagen, als ich damals aus dem Kino gegangen bin bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, habe ich das auch ganz klar als Selbstjustiz gelesen. Ich habe da damals keinen Zweifel gehabt, als der im Kino lief. Das kann ich dazu nur sagen. Damit wäre ich auf der Seite von Kammer Chameleon, was das angeht. Fand ich insgesamt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich fand, dass das Kammer Chameleon sehr gut immer wieder pointiert auf diesen kann der Fall gelöst werden, runtergebrochen haben. Und damit wäre ich so ein Müh mehr bei Kammer Chameleon. Mhm.
Also, was heißt hier?
Ich fange jetzt gleich so an. Ich habe das tatsächlich, ich sehe das auch nicht so, dass die umdrehen. Also selbst wenn diese Option möglicherweise als Interpretation offen ist, ist es nicht eindeutig genug, um dieser Selbstjustiz völlig zu widersprechen. So,
das ist
also
so spannend, Leute. Echt, das finde ich so
spannend. Aber ich finde es auch,
ich würde jetzt gerne 10 Minuten drüber reden.
Ja. Ist auf jeden Fall schön, dass Becky die Hoffnung hat, dass diese beiden Menschen es schaffen, sich nicht zu dieser Selbstjustiz hinreißen zu lassen.
So, die Diskussionszeit ist vorbei.
Aber ich finde, Becky sollte den Punkt kriegen. Warte.
Es ist natürlich ein spannender Ansatz und ich müsste mir das noch mal genauer angucken. Aber für die Diskussion, wie wir sie hatten, ist es so, dass dadurch, dass es nicht eindeutig sich gegen die Selbstjustiz gestellt wurde, ist sie für mich vorhanden. So, und deswegen ist es für mich kein eindeutiger Punkt. Und es gab ja noch einen anderen Punkt, wo es hieß, hast du dafür einen konkreten Szenenbeleg, und den konnte Becky dann nicht vorbringen. Und das war für mich dann schon, das hat so ein das Argument wieder völlig abgelöst, so das hat dann ist verpufft. Aber das natürlich ist das Argument, dass in Area Confidential das System als Ganzes kaputt ist und deswegen das schlecht ist, ist natürlich sehr, sehr stark. Und das war schwierig, dagegen zu argumentieren. Das sehe ich auch, aber ich finde auch, Kammerkamelien haben das ganz geschickt gemacht. Sie haben nämlich gar nicht lange versucht, gegen das System zu argumentieren, sondern die haben wirklich sich auf diese, was ist die Aufgabe eines Polizisten? Das ist, den Fall zu lösen. Und sich da auf diese Linie haben sie sich auch wirklich gut eingeschossen und haben auch die Angriffe, was das angeht, relativ gut abgefangen.
Sozusagen auf die Aktengrundlage, ja? Also wir haben auf Papier geguckt, was ist passiert, was wurde gemacht.
Mehr als Indizien, es gab auch tatsächlich Beweise, so. Und ich muss sagen, ich fand auch interessant, weil es ging ja dann das Argument so, ja, der Chief, der nach Willoughby kommt, der krempelt das Ganze um. Und das haben die Kammerkamelien aber sehr gut entkräftet, indem sie gesagt haben, nee, der will nur das Gesicht wahren, aber der Fall, der interessiert sie nicht, so. Und was auch du schon angesprochen hast, ist es mehr als nur eine Nachlässigkeit und ein Unwillen, diesen Fall nicht zu lösen, sondern es ist wirklich schon, auch da ist das System krank, weil alle diese Polizisten zum Beispiel Dixon lange Zeit einfach tolerieren und auch Willoughby hat ihn einfach toleriert. Die haben halt immer so gesagt, ja, das ist halt dieser Dixon, der ist halt so ein bisschen so. Also auch da ist das System krank und konnte dann auch von dem Neuen nicht so ganz sofort aufgelöst werden. Der sagt zwar, er startet interne Ermittlungen, aber Ergebnisse sieht man ja auch nicht so. Also es ist wirklich, das war noch härter umkämpft als die erste Runde. Und ich bin tatsächlich auch in dem Fall mit dir einer Meinung, dass ein Quäntchen weiter vorne war Kammerkamelien und deswegen geht der Punkt an die. Damit steht es 1-1.
Das stimmt, Lara. Es steht 1-1. Es wird heiß diskutiert und jetzt wird es kreativ.
Wer wird mit dieser Folge, nach dieser Runde in die Blitzfragen mit einer Führung starten?
Denn das können wir auf jeden Fall sagen, weil eins von beiden Teams wird auf jeden Fall mit einer Führung in die Blitzfragen stellen, weil es geht gar nicht anders.
Nee, das ist, so ist der Status quo.
Ist vorgegeben. So,
ich dachte, hier gibt es Fallen und Überraschungen.
Ja, ja.
Das ist alles möglich.
Also, guck mal, Max rechnet jetzt gerade nicht mehr mit den Fallen. Das ist genau der richtige.
Pitchfest! Puh, was ein Match. Was meinst du, Thomas?
Dann im Finale durchaus würdig, Jan.
Darauf erstmal ein Sauvignon. Du, Thomas, wir sind ja schon auf Band.
Wir sind
L'Équipe Mayence.
Und famos gescheitert in der ersten Runde gegen Kammerkamelion.
Aber mit Stil.
Und wir haben gleich gewusst, das ist ein Gewinnerteam.
Und wer gegen uns siegreich ist, der muss ja wohl auch das goldene Flaschenmikrofon gewinnen.
Naja, da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Team Gender Chief, die sind ja auch nicht von gestern.
Hast du recht. Na dann lass doch mal sehen, wie sie sich beim Pitch schlagen. Hier kommt eure Aufgabe.
Verfilmt den Podcast eures gegnerischen Teams und besetzt eure KontrahentInnen mit DarstellerInnen, die am gleichen Tag wie sie Geburtstag haben.
Hoch sollen sie leben. Cheers!
Also, eine sehr komplexe Frage. Ich wiederhole sie nochmal. Jedes Team wird gleich eine Verfilmung des Podcasts, den das gegnerische Team produziert, darlegen. Und die beiden, die den Podcast machen, jeweils mit Darstellern besetzen, die zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag haben. Und anfangen darf Team Gender Chief mit ihrem 2-minütigen Eröffnungsplädoyer.
Unser Film beginnt damit, dass Max der Jetztzeit-Max, wir haben einen Zeitreisefilm, der Jetztzeit-Max wird entführt und genau, weil er einen verschollenen DEFA-Film wieder aufführen will in seinem Kino, nämlich der, der belegen soll, dass Erich Honecker nur ein Westagent war, der die DDR absichtlich zu Fall gebracht hat. Diese Wiederaufführung hat historische Ereignisse, die Wiedervereinigung wird neu ausgehandelt, jetzt besser für die Ostbundesländer und das wollen alte weiße Männer aus der Zukunft verhindern, entführen den jungen Max, aber der Max aus der Zukunft, gespielt von Ian McKellen, reist in die Zeit zurück und begibt sich mit der Jetztzeit Carly, gespielt von Daisy Ridley, auf die Suche nach ihrem zeitlichen Max. Und genau, der junge Max wird gespielt von einem de-ageden Ian McKellen, damit er auch die Kontinuität hält. Und ja, sie begeben sich auf eine wilde Suche durch Rostock.
Genau, Carly weiß nicht so richtig, wie sie Max jetzt finden soll und in der Zeit guckt sie mal wieder auf Letterboxd vorbei und sieht, dass Max dort in der letzten Zeit obskure ostasiatische Filme rezensiert hat. Nur weil sie die Einzige ist, die auch gesehen hat, ist sie die Einzige, die die Spoilerwarnung wegklickt und sieht, dass dahinter als steile Thesen getarnte Hinweise auf Aufenthaltsorte zu finden sind. Und so begeben sie und der alte Max sich auf eine Reise durch Rostock. In Karls Erlebnisdorf an der Erdbeerrutsche sind sie knapp zu spät. Aber es gibt einen zweiten Hinweis auf den Leuchtturm in Warnemünde. Auch dort sind sie zu spät. Und es kommt zum großen Showdown im Livo-Kino in der Frieda 23. Max, der Alte, hat zum Glück eine neue Technologie dabei, mit der man Filme von Filmrollen direkt auf YouTube streamen kann. Und während der junge Max sich noch im finalen Fight befindet, nimmt der alte Max diese Technologie, streamt den Film auf YouTube und damit ist die Timeline wiederhergestellt. Max, der Alte, verabschiedet sich, geht zurück in die Zukunft und kommt gerade rechtzeitig zurück, um der Wiederaufführung des Films beizuwohnen. Und so heißt auch unser Film.
Sehr schön. Die Wiederaufführung von Team Gender Chief und Kammer Kammer Chameleon. Ihr habt auch 2 Minuten Eröffnungsplädoyerzeit.
Hot Stove, das kinematische Open-Air-Bake-Tournament. Chris, gespielt von Emilia Clarke, und Bex, gespielt von Michael J. Fox, sind ein Paar, das in Potsdam lebt. Chris lebt für Raumfahrt, Podcast und hat vor geraumer Zeit das Backen als Hobby entdeckt. Bex' Leben dreht sich um Fußball, Podcast und Gleichberechtigung. Zur anstehenden Eröffnung des Boulevards des Films in Potsdam findet unter anderem ein Backwettbewerb unter freiem Himmel statt. Chris ist Feuer und Flamme, doch am Horizont droht Ungemach, denn der Wettbewerb findet an eben jenem Sonntag statt, an dem die Potsdamer Turbinen ihr letztes Heimspiel gegen Wolfsburg bestreiten und Meisterinnen werden können. Klar, dass Bex dieses Event gemeinsam mit den anderen von MRÜV, Menschen reden über Fußball, nicht verpassen will. Sichtlich angespannt wird Bex letztlich Chris aus dem Publikum heraus anfeuern und sich per Knopf im Ohr von der MRÜV-Truppe stets über den Spielverlauf informieren lassen. Trotz ihrer Hoffnung auf diverse Siege ist sie durchaus pessimistisch.
Der Backwettbewerb wird von einer mehrköpfigen Jury geleitet. Unter ihnen sind der Dr. Temporalis Johann Lindmeier, ein wortwörtlich ausgesprochener Experte der Quantenphysik, sowie für sorbische Dialekte des Frühpaläozäns. Des Weiteren ein pflanzenähnliches Wesen, äußerst sehenswert, welches nur einen Satz spricht, aber jedoch sehr vielfältige Bedeutung zu vermitteln mag. Zudem trägt das Wesen diverse Fitness-Tracker an seinen Ästen und scheint telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Der Wettbewerb läuft über mehrere Backstationen. Es gibt mehrere Teilnehmerinnen. Es geht hin und her. Hefe wird der ein oder andere Ofen in Flammen aufgehen. Weitere Menschen des Teilnehmerfeldes sind dabei, unter anderem der Hefeheilige Heirik, seines Zeichens ebenfalls Podcastens aktiv, die gerne auf dem Skateboard rollen, der Rosinenschnitte Raller K. und Lemming, der leckere Lehrer, der allerdings auch ein bisschen wie ein Dorftrottel mit Froschfresse aussieht.
Chris kann das Turnier vor allem letztlich dadurch für sich entscheiden, dass er genau auf die Jury zugeschnittene Dinge zubereitet. Dr. Lindenmeier wird er mit einer zauberhaften Zeitspeise verzücken. Das positive Urteil des sehenswerten Bäumchens sichert er sich mit einer Spezialität, der Name martialisch klingen mag, aber dennoch voll einschlägt, einer Kopfnuss. Einmal wird Chris mitten im Backen je unterbrochen, als Heyrick ungefragt minutenlang von seiner Burger-Kreation, dem Mac Schneider, philosophiert. In der letzten und entscheidenden Runde mit einem eingeblendeten Countdown kann Chris durch eine ganz besondere Zutat gewinnen, die sagenumwobene Fimose. Am Ende gibt es eine Preisverleihung, natürlich den Hot Stove für bessere Brötchen. Und weil nicht alle Backwaren verspeist wurden, unter anderem hat Chris auch einen kleinen Löwen für Bex gebacken, gibt es gegen Ende des Films eine Szene mit einem Titel, bei dem sich alle selbst vorstellen dürfen, was darin passiert. Der Szenentitel lautet natürlich Feedbacky und die Szene ist ganz im Stile von 9,5 Wochen.
Wow. Ich finde, wir diskutieren nicht und ihr bewertet nur.
So, damit habt ihr...
Ich brauche alleine schon dafür, das zu verarbeiten erstmal.
So, wir atmen tief durch und wir geben euch 10 Minuten Diskussionszeit.
Läuft, oder?
Wenn ihr anfangen wollt. Wer anfängt, dann beginnt.
Wir diskutieren schon, merkst du ja. Es nicht?
Also nonverbal. Es war die Runde, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und meine Vorfreude war berechtigt, muss ich sagen. Ihr habt einen schönen Entwurf hingelegt. Ich hatte Spaß dabei.
Ich auch.
Also, ich weiß nicht.
Erklären, was das Fußballspielen mit der Geschichte zu tun hatte?
Ja, weil Becky ja unter anderem eben bei Früff, also wir müssen natürlich die Namen der Podcasts und Teilnehmer verändern, weil die natürlich nicht auf echten lebenden Menschen oder Vereinigungen oder sonst was basieren. Rechte Fragen. Sie ist ja Fußball interessiert und gerade Wolfsburg, glaube ich, ja auch einer ihrer Vereine, den sie ein bisschen mitfiebert und ja. Ja,
das verstehe ich schon, aber was hat das jetzt mit der Handlung zu tun? Also warum es drin ist, verstehe ich, aber wie fügt sich das in die Handlung des Backwettbewerbs ein?
Das fügt sich insofern weniger in die Handlung des Backwettbewerbes ein, als vielmehr in die Beziehung. Und wir haben ja schon über Beziehungen und Krisen heute geredet. Und das ist so ein Obstacle, das die beiden überwinden müssen. So diese innere Zerrissenheit bei Becky, was dann natürlich im Rahmen des Epilogs mit der Feedbacky-Episode dann durchaus zu einem versöhnlichen knusprigen Abschluss kommt. Und, ich möchte auch kurz sagen, warum haben wir eigentlich diese Personalien gewählt? Emilia Clarke und Michael J. Fox. Ein Punkt ist zum Beispiel, sind auf Augenhöhe, also auch rein physischer Natur, sind gleich groß. Und in der Besetzung spielen wir natürlich mit dem Thema Geschlecht und Identität, was ja auch bei den Kulturpessimistinnen ja immer wieder von Bedeutung ist. Und man kann sich das dann vielleicht so ein bisschen vorstellen, so als ein Ankerpunkt, Kate Blanchett als Bob Dylan in I'm Not There. So, das war so ein bisschen die Inspiration dafür.
Also was mir, wenn ich sagen darf, dass mir eine Kleinigkeit fehlt, nee, dann ist es...
Was, da fehlt noch was? Echt, da hätte man mehr die 2 Minuten packen können, da war noch Platz.
Nein. Ich meine, in Bezug auf die Fragestellung, dann ist es die Verfilmung eines unserer Podcasts, denn also wir machen ja zusammen die KulturpessimistInnen und die Klassiker der Filmgeschichte und so richtig viel hat es mit den beiden Podcasts nicht zu tun, außer dass du zwischendurch mal gesagt hast, Becky ist durchaus pessimistisch, aber das pessimistisch in unserem Podcast-Titel ist ja als sehr ironisch zu verstehen, wie fleißige HörerInnen unseres Podcasts hören, wissen müssten. Und ja. Deshalb ist es nicht so richtig eine Verfilmung, die viel auf einen unserer gemeinsam produzierten Podcasts eingeht, wohingegen wir mit deiner Erfahrung als Filmvorführer, die du immer in den Podcast einbringst, mit den steilen Thesen, mit den ostasiatischen Filmen, mit den DDR-Filmen, haben wir doch die ein oder andere Sache eingebaut, die auch bei euch im Podcast oft eine Rolle spielt.
Genau, es war ja nicht verfilmt alle Podcasts eures Gegners, was zugegebenermaßen bei Becky recht schwer ist. Da habt ihr euch schon wirklich Mühe gegeben, aber es hat jetzt
bei dir nicht, oder was?
Okay. Es hat sich jetzt euer Pitch mehr so wie so eine Word-Cloud angefühlt, wo ihr einfach mal alle Stichworte aneinandergereiht habt und das dann mit Sätzen aufgefüllt habt. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe es, aber wenn ich was kritisieren müsste, was ich ja jetzt gerade tun muss, dann würde ich das kritisieren.
Also ganz klar, wer will einen verfilmten Podcast sehen, das ist scheiße langweilig und deswegen musste natürlich so ein Element der Fantasie da rein und das ist ja trotzdem noch so ein bisschen in der Realität verankert. Ihr wart ja zum Beispiel auch hier bei dieser Werkschau von den DEFA-Filmen oder 100 Jahre deutscher Film und solche Geschichten und gerade diese Öffnung des Boulevards des Films ist ja auch schon wieder so ein ganz auch räumlich verorteter Bezugspunkt und ich könnte ja genauso sagen, ja, diese steile These ist halt auch so ein Stück, wie hast du es gedacht, die Wordcloud, die ihr da so reingeworfen habt. Und ich könnte auch kritisieren, dass wenn mir jemand sagt, ich würde auf YouTube streamen wollen, also da würde ich dem aber links und rechts eine pfeffern, weil man Filme nicht bei YouTube guckt, wie zum Beispiel, wenn jemand, nennen wir ihn Chris, der in irgendwelchen Herzensfilm-Podcasts sagt, man könnte Der Untertan auf YouTube streamen, dann schwillt mir natürlich der Kamm, weil ich weiß, der Film liegt bei der DEFA-Stiftung und da kann man sich eine DVD kaufen ordentlich und sich den Film angucken, sowas zum Beispiel.
Deswegen macht das ja auch nicht dein...
Entschuldigung. Der Punkt mit den anderen Podcasts ist natürlich, dass es bei euch trotzdem ja ein immanenter Bestandteil ist, dass ihr das ja quasi gefühlt ein Netzwerk aufgebaut habt, sowohl an Podcasts, ob nun, und da sind die Kulturpessimistinnen einfach nicht alleine stehen und eben dann auch die Community dazu, eure Freundinnen und Freunde und Mitmacher und Mitmachenden und alle diese und ich will eigentlich auch nichts kritisieren.
Ich möchte ganz kurz sagen, mir war natürlich bewusst, dass der Jetzt-Zeit-Max nie etwas auf YouTube streamen würde. Deswegen macht das auch der Zukunfts-Max, der vielleicht mittlerweile mit seinem Alter ein entspannteres Verhältnis zu Abspielmedien im Film haben
wird. Und der vor allem davon überzeugt ist, dass das, was er nämlich, also was die alten weißen Männer aus der Zukunft verhindern wollen, nämlich dass die Wiedervereinigung neu ausgehandelt wurde zu Bedingungen, in denen die neuen Bundesländer besser abgeschnitten haben und besser, ja, eine bessere gemeinsame Gliederung, ich will gar nicht von Eingliederung sprechen, stattgefunden hat. Das ist natürlich ein Ziel, dem sich der Zukunfts-Max so sehr verschrieben hat, dass er es einmal auf sich nehmen würde, auch auf YouTube diesen Film zu streamen.
Also ich kann das einfach nicht vorstellen. Ich kenne ja seine Reaktion. Und ich weiß ja immer, wie Scholz ja am Anfang immer in unserem Podcast die Version und von unseren Filmen präsentiert und wo er sie hergeholt hat. Und ich weiß, dass er ein absoluter Gegner ist. Und wenn das in eurer Zukunft passiert, dann nur, weil es keine anderen Medien mehr gibt in dieser Welt.
Das ist dann der fantastische Teil dieses Zeitreisefilms.
Nee, das ist dann der Horrorteil für Max.
Ach, das ist der fantastische Teil. Im Zeitreisefilm. Was ich jetzt gar nicht untergebracht habe, das möchte ich nur ganz anmerken. Ian McKellen reist natürlich Terminator-Style nackt aus der Zukunft zurück. Ich möchte nur das Bild bei euch nochmal.
Mit Bart oder ohne natürlich. Bart. Okay, ja gut. Ja, ich habe auch noch, je nach Erfolg sind natürlich weitere Filme geplant bei uns. Also ein Prequel in Gestalt eines Abenteuerfilms, bei dem Chris und Bex rund um die Welt reisen und nach Fimose suchen und schließlich finden. Und gegebenenfalls auch noch eine Fortsetzung, in der Bex selbst das Runde ins Eckige drischt und im Laufe der Saison viele tolle Menschen kennenlernt und Chris sich ein wenig Eifersucht eingestehen muss. Und am Ende gibt es dann eine Meisterschaft und ein durchaus rührseliges Wiederzusammenfinden der beiden. Also da haben wir auch schon die Cinematic Universe-Strategie, die ja so wichtig und populär gerade heutzutage ist in der Serialisierung von Filmen, schon mit abgedeckt. Ja.
Das ist zwar schön und gut, aber es geht da erstmal um einen Film und es scheint ja nicht so, als würde dir das jetzt für diesen Film weiterhelfen, wenn du andere Filme jetzt auch noch pitchst.
Und diese ganze Fußballgeschichte beißt sich ja so ein bisschen in den Schwanz, weil wenn du die jetzt groß verfilmst und mit den SchauspielerInnen, die ihr jetzt besetzt habt, ist ja Bex männlich und Chris weiblich und dann ist Bex quasi der Fußballer und das ist ja dann irgendwie keine große Gleichberechtigungsgeschichte mehr und dementsprechend auch irgendwie ein bisschen langweilig.
Also es ist natürlich nur ein Treatment und wir haben das noch nicht im Einzelnen ausgearbeitet, aber vielen Dank für diese Anregung, die nehmen wir gerne zur Kenntnis, wenn wir das in ein Drehbuch umwandeln. Wann kommt euer Film raus? Wann kann man den gucken? Ist der denn bei YouTube direkt, oder?
Der kommt, auf Disney Plus für
29,99.
Nein, wir lassen
das natürlich jetzt ein Kontrapunkt, das tut mir leid.
Nein, wir machen das anders. Wenn dein Kino dann die Filmrolle von Die Erben wieder zurückgeben muss, den ihr ja zuletzt im Podcast besprochen habt, dann lassen wir ihn dort auf die Filmrolle ziehen und dann dürft ihr im Livo den natürlich als Erste präsentieren.
Ja, das klingt schon exklusive sehr nach Bestechung. Premiere. Das kann ich so nicht gutheißen. Ich weiß nicht, wie lange ist noch so?
Also das Wetter ist bei uns ganz gut. Wie ist es bei euch so? Also hier scheint die Sonne nicht.
Ich habe tatsächlich vor der Aufnahme noch ein Brot gebacken.
Ja. Ihr habt noch 1,5 Minuten.
Was für ein Brot ist es?
Keins in Form einer Löwin und ich prangere das
an. Oh, es tut mir natürlich leid, Christoph, wenn ich dich damit jetzt in der Zugfahrt bringe, ja.
Ja,
oder zu Ideen.
Bisher sehen alle meine Brote immer aus wie UFOs.
Also ich würde euch raten, schon noch ein paar Argumente zu bringen, weil es werden Punkte vergeben. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen. Also ihr solltet vielleicht schon noch mal was sagen.
Glaubt nicht, dass ihr uns mit eurer Harmonie hier einlullen könnt. Das wird sich hier nicht übertragen.
Das muss ja erstmal die A-Note zeigen, ob hier nicht ein Unentschieden gibt oder nicht. Oder was weiß ich.
Ja, also ich bin eigentlich auch zufrieden mit unseren Argumenten.
Ich bin auf die Wertung gespannt.
Noch eine Minute.
Also ich fand, unser Film hat vielmehr so einen roten Faden gehabt und eine klare Heldenreise mit Mentor, mit einem klaren Ziel vor Augen, mit einem finalen Kampf. Und euer war mehr so ein unzusammenhängender Episodenfilm, wo sich der Story-Arc mir nicht so erkenntlich gezeigt hat.
Ja, also ich fand, wir haben eine Hommage rausgebracht, die ihr euch komplett aufzeichnet und die wir auch noch in drei Teilen verfilmen können. Bessere Ehre kann man, also kann man sich gar nicht so teilwerden lassen.
Also dieses Turnier ist total roter Faden und dann auch noch mit dem Gebäck, was so zentral ist bei diesem Turnier, wird dann noch die Harmonie zu Hause wiederhergestellt. Also viel, viel rötlicher kann der Faden gar nicht sein. Oder glutrot, also ähnlich, quasi, wie beim Backen. Und jetzt muss er endlich mal die Klingel kommen hier.
Ähnlich wie bei der Mumie 2 waren wir einfach hier zu viele Stakeholders in diesem Film. Also zu viele Parteien und man hat gar nicht mehr durchgeblickt.
Oh, ja, 10 Minuten Erlösung. Kann auch sehr lang sein. Also wie schön ist denn das, dass wir es noch mal einmal in diesem Turnier geschafft haben, dass diese 10 Minuten einem lang vorkommen. Das ist die letzte Hauptfrage und des Turniers und das ist tatsächlich das erste Mal, dass euch die 10 Minuten lang vorkommen.
Hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet im Finale euch die Zeit zu lang ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, ihr debattiert euch jetzt in Grund und Boden. Aber anscheinend nicht. Und ob das jetzt für euch richtig war, ob ihr dadurch jetzt vielleicht die Führung verspielt habt, das erfahrt ihr nämlich jetzt. Also erstmal, Henning, kannst du natürlich über die A-Note reden, die vielleicht auch gleichzeitig die B-Note ist, wer weiß.
Ich glaube, du fängst an, Lara, mit der B-Note.
Ja gut, dann fange ich an. Okay.
Nice
dann,
try.
Also willst du mich jetzt auch noch einlullen hier? Alle lullen sich hier gegen.
Na, ich dachte jetzt, wir spielen hier, hier steht Falle A23.
Ach so, ja, aber die ist ja nur spielbar, die Fallenkarte, wenn davor als letztes Argument irgendwas.
So, also die, okay, verstehe. So. Na gut, also ich finde, in der Präsentation Kammerkampion hat einfach. Also das war ja der Hammer. So, wie schnell kann man abfeuern? Wie viel kann man abfeuern? Und ich bin ja, ich habe ja gelacht und geklatscht und ich musste mich trotzdem zusammenreißen, weil sonst hätte ich hier alles in Grund und Boden gelacht. Also diese Ideen waren ja also kreativ noch und nöcher. Deswegen Präsentation 1A. Was ich sagen muss, es gibt Abzüge für mich, weil ihr einfach zu harmonisch dann in der Diskussion wart. Also ihr sollt euch hier jetzt nicht in den Armen liegen, es ist hier kein Freundschaftsspiel, es geht hier um das goldene Doppelflaschenmikrofon. Gottverdammt nochmal, ihr sollt auch mal ein bisschen kämpfen.
Ich glaube, wir haben mit der ersten Frage, dass es da schon um Liebe ging und so, wir haben die in die falsche Richtung gebracht. Und das werden wir, Lara, das werden wir auch nochmal nachdiskutieren, ob wir das nochmal so machen würden.
Weil, nee, ich glaube, beim nächsten Mal geht es nur noch um Mord und Totschlag.
Ich bin wirklich ein bisschen sauer auch. Also, ich fand die Eröffnungsvideos fantastisch. Ich glaube, wenn man irgendwie so eine Frage stellt, die voraussetzt, dass man sich mit seinem gegnerischen Team auseinandersetzt, dann denke ich mir, haben die beide Eröffnungsplädoyers hier geliefert, die für jeden Fan dieses jeweiligen Podcasts absolut hörbar sind. Da sind ja so viele Insider-Witze drin gewesen, In-Snyder-Witze vielleicht sogar, dass man, dass das jeder mal gehört haben muss. Ich glaube, selbst der größte Kenner beider Podcasts wird nicht jeden Gag hier verstanden haben und dafür erstmal ein großes Chapeau. Hm. Dennoch, in der Diskussion gebe ich dir recht, viel zu harmonisch. Es wurde irgendwie geguckt, dass die Zeit irgendwie rumgehen soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie noch um Eifer und um Siegen ging. Wir sind nicht das Cinematic Love Tournament, wir sind das Cinematic Smash Tournament. Für mich, naja, versetzungsgefährdet. Aber wir kommen zur A-Note.
Ja, also ich habe auch schon überlegt, ob man nicht einfach beiden Teams einen Punkt abzieht.
Ob man die wiederholen lässt, die Runde.
Keine Ahnung, dass wir uns jetzt spontan noch einen neuen Pitch ausdenken und die jetzt noch mal 5 Minuten über neue Pitches. Aber dann habe ich mir auch gedacht, boah, das zieht das alles auch nur unnötig in die Länge.
Ich habe auch noch was vor heute.
Ja, eben. Also ich meine, wenn ihr das nicht ernst nimmt, dann machen wir jetzt hier Hop oder Top.
So.
Und dadurch, dass die Diskussion sehr kurz war, ist meine Zusammenfassung jetzt von der Hauptbewertung natürlich auch dementsprechend kurz. Ich muss sagen, ich fand inhaltlich den Pitch von Kammerkammer Chameleon viel interessanter. Da ist viel mehr abgegangen, da ist viel mehr passiert, es war viel mehr Action. Es war lustig, aber auch spannend. Es wurde auf die ganzen Podcasts, es wurde nicht nur ein Podcast, sondern alle Podcasts reingenommen. Das Spiel mit Gender und Identität fand ich super. Ich fand das Casting gut getroffen, bis hin zur Augenhöhe, dass die beiden sich auch physisch gegenüberstehen, fand ich alles einfach richtig gut. Der Pitch von Genertief war zwar auch super gut und hat natürlich auch viel auf hat sich auf den Podcast der anderen beiden gut eingespielt, aber ich stimme da natürlich auch voll zu. Er war ein bisschen langweilig. Ja, wobei ich sagen muss, also das Argument mit dem roten Faden fand ich schon sehr stark. Ich mochte das Zeitreise-Element, als ich die Besetzung gesehen habe, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das passieren soll mit diesem Age Gap. Und dann ist es ein Zeitreisefilm. Es ist ein, so ein bisschen das, wie bei X-Men, Back to the Future, The Past of Wolverine, wo er das ja auch so macht. Oder wie der heißt. Und auch Ian McKellen ist dabei. Da habe ich so eine kleine Parallele gesehen. Fand das aber dennoch spitze. Fand das du hattest einen sehr schönen Spannungsplot. Ich mochte, wie insgesamt Elemente eingebaut wurden, wie die Letterboxd-Liste und sowas. Eine geheime Botschaft im Spoiler-Teil, die nur eine Person zu... Hat mich so ein bisschen an Dan Brown-Verfilmung erinnert. fand ich dann auch ganz spannend. War ja auch Ian McKellen dabei bei den Dan Brown-Verfilmungen. Ne? Siehst du, es zieht sich.
Echt? Ich dachte, das war Tom Hanks.
Ja, glaube ich auch.
Naja, und in einer Nebenrolle Ian McKellen in Sakrileg, der die Hinweise gibt und im Rollstuhl sitzt und den keiner. Egal. Das sind Fußnoten. Wir kommen zurück. Ist dennoch, wurde dann in der Diskussion auch schon so ein bisschen geguckt, wie sehr habt ihr uns denn überhaupt verstanden? Habt ihr denn uns überhaupt richtig verfilmt? Wie habt ihr die Frage erfüllt? Und da wurde schon so ein bisschen geguckt, naja, also das passt jetzt nicht ganz, unser Podcast steht für was anderes, aber die größte Kritik, die kam natürlich von Kammer-Kammer-Chameleon, in dem Karl gesagt hat, also egal ob Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart, ich werde niemals mir vorstellen können, dass Max einen Film bei YouTube hochlädt. Das wird nie passieren und Killer auch wenn er von Ian McKellen gespielt wird, ist natürlich ein Spaß. Ich bin bei dir, der Film von Kammer-Kammer-Chameleon war einfach so triumphal, dass sie für mich auch die Runde gewonnen haben.
Und damit gehen wir mit einer Führung in die Blitzfrage-Runde. 2-1 für Kammer-Kammer-Chameleon. Das heißt aber auch, sie müssen 2 Blitzfragen richtig beantworten, wenn sie hier den Sieg vortragen wollen. Und Team Gender Chief muss sogar 3 Fragen richtig beantworten, um die nötigen 4 Punkte abzuholen. Also, es wird richtig, richtig spannend jetzt.
Blitzfragerunde.
Möchtest du noch mal ganz kurz die Blitzfragerunde erklären, Henning?
Aber na klar. In den Blitzfragerunden werden wir gleich abwechselnd verschiedene Fragen stellen, die die Teams bisher noch gar nicht gehört haben und auch gar nicht gehört haben können, da sie noch nie ausgesprochen wurden.
Und manche haben wir uns gerade auch erst ausgedacht.
Wer weiß. Wir werden gleich Fragen stellen, die die beiden Teams nicht kennen. Jedes Team wird danach jeweils ihre jeweilige Antwort nennen. Wenn beide Teams ihre Antwort genannt haben, fängt das Team an zu diskutieren, zunächst mit 20 Sekunden, das zuerst genannt hat. Danach ist das andere Team dran und in den zweiten Diskussionsrunden gibt es nur noch 10 Sekunden und das jeweils andere Teammitglied muss übernehmen. Verstanden? Wenn nicht, gar kein Problem. Wir fangen an mit der ersten Blitzfrage und Lara darf anfangen.
Genau, ich warte aber noch mal ganz kurz auf euer Okay. Seid ihr bereit für die alles entscheidende Blitzfragerunde?
Yes. Jawollo.
Ist das Fallen machen und so.
Gut, dann stelle ich euch jetzt die erste Frage. Bitte hört genau zu. Welcher Film hat die beste All-Female-HauptdarstellerInnen-Besetzung? Also es geht um die Hauptpersonen im Film. Die können ProtagonistInnen sein, aber die Nebenrollen dürfen natürlich mit Männern und anderen Gendern besetzt werden. Aber die Hauptfiguren müssen female sein. Wer ist da? Welcher Film hat den besten All-Female-Crew-Cast?
Hustlers.
Hustlers bei Team Gender Chief.
Okay, wir nehmen Spirits Homecoming.
Spirits Homecoming. Bei Kammer Kammer Chameleon. Christopher, du hast 20 Sekunden Zeit, wenn du anfangen möchtest.
Wir haben bei Hustlers eine Gruppe von unterprivilegierten Frauen aus allen verschiedenen Lebenslagen, die sich zusammenraufen und die patriarchale Gesellschaft quasi aufräumen und einmal durchmischen. Wir haben fantastische SchauspielerInnen, wir haben fantastische KünstlerInnen bis in die letzte Reihe und das macht sie einfach gut.
Spirits Homecoming widmet sich sozusagen der Trostfrauen-Thematik mit allen Altersgruppen von bekannten bis unbekannten Schauspielerinnen, die halt auch unterschiedliche Funktionen im System der Trostfrauen selbst einnehmen, sozusagen eine historische Aufarbeitung hervorbringen, sowohl eine matriarchale Gesellschaft in einer patriarchalisch unterdrückten Gesellschaftsordnung darstellen und sozusagen Stärke bis Schwäche zeigen.
In Hustlers sehen wir die Frauen vor allem in einem Arbeitsfeld, für das Frauen normalerweise geschämt werden und sich in diesem Arbeitsfeld emanzipieren. Und das zeichnet auch, also da zeichnet sich auch der All-Women-Cast ganz besonders hervor.
bei uns wird eine reale Geschichte aufgearbeitet und bei Hustlers kommt dazu, dass wir zwar arme Frauen haben, aber die auch schlechte Menschen sind, weil sie sich unrechtmäßig im System verhalten.
Gut, und damit darf ich anfangen. Für mich geht die Runde an Team Gender Chief. Ich fand das Eröffnungsplädoyer sehr stark. Es wurde gleich rausgestellt, dass es eine unterprivilegierte Gruppe ist, die das Patriarchat bekämpft. Und Becky konnte sehr stark nachlegen, dass sie zudem noch in einem Metier arbeiten, das für Frauen sehr untypisch ist. Die erste Runde von Carly fand ich auch sehr stark. Da ging es in eine ähnliche Richtung. Wir haben die Trostfrauen, die eine matriarchale Gesellschaft in einem patriarchalen
System.
So war es halt. Also Carly hat das auch sehr ähnlich auf den Punkt gebracht. Da fand ich dich tatsächlich auch ungefähr auf einer Augenhöhe, Carly. Und Christopher muss aber sagen, Becky hat für mich stärker nachgelegt als Max. Und damit wäre ich bei Team Gender Chief.
Das sehe ich ziemlich genauso. Ich muss sagen, die zweite Runde bei Max war eine Wiederholung, weil reale Geschichte und historische Aufarbeitung ist für mich das Gleiche. Und das, der Versuch, gegen Hustlers zu schießen mit, das sind schlechte Menschen, die irgendwie, das war kein ordentlich ausformuliertes Argument, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Deswegen geht für mich der Punkt auch an Team Gender Chief und damit steht es 2-2.
2-2 Ausgleich und wir kommen zur nächsten Frage. Es werden ja manchmal in Filmen nicht nur Leute besetzt, die wirklich klassisch gelernte Schauspieler sind, sondern vielleicht sogar Leute, die aus einem anderen Bereich eher bekannt sind. Und deshalb ist meine Frage, welche ist die schlechteste schauspielerische Leistung eines nicht gelernten Schauspielers?
Donald Trump in Home Alone 2.
The Rock in Die Mumie kehrt zurück.
So, it's a trap! Ich hab mich verlesen. Also, Moment. Welche ist die beste schauspielerische Leistung eines nicht gelernten Schauspielers? Also, Team Gender Chief hat Donald Trump. Die beste schauspielerische Leistung eines nicht gelernten Schauspielers. Und Christopher darf anfangen.
In dieser Kürze, in der er auftritt, in diesem einen Film, ist so prägnant, dass man sich heute noch daran erinnert, dass das die entscheidende Szene in Donald Trumps filmischer Karriere ist. Und man sieht da auch jetzt, was er für ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, dass er diese Rolle, die er in diesem Film hat, bis heute weiterträgt. Und es ist einfach die historische Filmszene für einen US-Präsidenten.
So, Max hat 20 Sekunden Zeit.
Als Wrestler ist er groß geworden und deswegen spielt er auch den Skorpionkönig, den er eben super 1-1 verkörpern kann mit seinem massigen Körper und seinem Brunftschreien und dann später auch als zu einem halben Skorpion mutierten Wesen. Da ist er eben einfach überzeugend Dwayne Johnson. Eigentlich seine Königsrolle. Besser wurde er danach auch nicht mehr, was man ja von Trump auch nicht behaupten kann. Der ist sogar noch schlechter geworden.
The Rock hat ja vorher schon in Longshot gespielt und deshalb ist es für mich nicht mehr so richtig ein Cameo schon, sondern schon seine erste Rolle als Schauspieler. Und er hat ja das dann auch als Schauspielkarriere fortgesetzt. Deshalb ist es für mich an der Frage vorbei.
Aufgrund von The Rocks Leistung wurde er so kritisiert, als er sich bewusst danach in den Schauspielunterricht begeben hat, weil er selber wusste, dass es so schlecht worden ist, auch öffentlich in einem Interview dargestellt hat. Außerdem war es Trumps Rolle für mich im anderen Film mal in Erinnerung.
Okay, also.
Die Falle hat voll zugeschlagen.
Die Falle hat zugeschlagen, würde ich sagen.
Oder war es eine Konterfalle?
Wusstet ihr das schon und habt deswegen ganz bewusst diese zwei unglaublich hervorragenden Performances kann man so sehen, immerhin habt ihr es versucht, das ganz gut zu verargumentieren. Donald Trump wurde als prägnant entscheidende Szene im Film und er spielt die Rolle bis heute weiter vorgebracht. Bei The Rock ging's direkt auch, wie er das macht, was genau diese beste Performance ausmacht. Massiver Körper, Brumpfschrei, seine Königsrolle und das dann noch nachgelegt wurde am Ende, dass er die Kritik daran als Anlass genommen hat, um sich noch besser zu machen, fand ich tatsächlich überzeugender, weil ich Beckys Zusatz überhaupt nicht verstanden habe.
Dann dürfen wir uns
jetzt noch mal die Frage vorlesen kurz?
Nein.
Nee, ich bin ja schon dran. Also, Lara, da dürfen wir uns jetzt auch noch einmal im Finale widersprechen. Ich sehe das anders. Also, für mich war das Eröffnungsplädoyer von Christopher sehr stark. Er hat ihn als sehr prägnant, dass man bis heute sich daran erinnert und die beste Darstellung eines Präsidenten in einem Film bis heute sogar zuschreiben dürfen, was ihm nicht wirklich aberkannt wurde. Bei The Rock, ja, wurde auch dargestellt, Prumpfschrei, ne, Körperlichkeit, alles da. Worauf Becky hinaus wollte, war, dass wir gesagt haben, eines nicht gelernten Schauspielers und in dem Becky einen Film, den er davor schon gemacht hat, vorangestellt hat, wollte sie aufzeigen, dass er schon einen gewissen Lernfaktor hinter sich hat, dass das nicht seine erste Coming of nicht being an actor Darstellung war. Was ich, sag ich mal, eine sehr kleine Spitzfindigkeit ist. Aber ich zusammen damit, dass ich die zweite Runde von Carly eher ein Argument dafür fand, dass die Darstellung eben nicht gut ist. Weil wenn die Darstellung so toll wäre in Mumie 2, warum gäbe es dann Kritik da dran? Sie ist ja darauf eingegangen, dass die Kritik an der Darstellung ihn weitergebracht hat. Aber dann kann das ja nicht die beste schauspielerische Leistung dann sein.
Ja, nein, das war die Frage.
Entschuldigung. Ja. Ja, das war die Falle, Carly. Und deshalb geht für mich der Punkt an Team Gender Chief. Und wir haben ein 3-2.
Es kommt eine weitere Blitzfrage, aber Vorsicht. Team Gender Chief hat schon einen Matchball.
Und es könnte natürlich...
Es könnte jetzt sein, schon entscheidend
eine,
sein.
Es könnte auch eine
ist
Falle
Ist vielleicht aber auch eine Falle, die ich euch da jetzt stelle? Man weiß es nicht. Deswegen, ich trage euch jetzt einfach mal die Frage vor, so wie ich sie hier stehen habe. Und ob da hinterher dann noch ein Zusatz kommt, das müsst ihr dann selber hören. Denn die Frage lautet, welche ist die beste Game Show in einem Film?
Wer wird Millionär in Slumdog Millionär?
Die Spielshow in Und täglich grüßt das Murmeltier.
Da gibt's eine Spielshow?
Jeopardy. Ist das Jeopardy? Wie heißt es?
Jeopardy.
Das ist Jeopardy.
Okay, Max sagt Jeopardy in
Täglich
grüßt das Murmeltier, Groundhog Day.
Und Christopher, Moment, ich muss noch die Stoppuhr holen.
Genau, nachziehen dürfen dann Becky und Carly.
Übrigens, Auflösung, keine Falle diesmal.
Ja, das sagst du jetzt.
Das ist die Falle.
Vielleicht kommt die Falle ja auch während ihr plädoriert und es sagt plötzlich, Falle, ihr habt überhaupt keine Zeit zu antworten.
The game is afoot.
10 Minuten. Die Falle
ist, ihr müsst 10 Minuten reden und wer zuerst aufhört, verliert.
Wer nicht redet, ist raus.
Wer nicht redet, stirbt.
So, Christopher fängt an mit 20 Sekunden, wenn er anfangen möchte.
Also es ist ja klar, dass Wer wird Millionär ein Riesenplotpunkt ist in diesem Film und sich alles darum geht. Also dafür ist es schon mal ein sehr guter Spielshow in diesem Film. Und dazu kommt noch, dass Wer wird Millionär eine extrem erfolgreiche, in 1000 Ländern aufgeführte Show ist. Also es ist wirklich die beste Spielshow, die in einem Film gezeigt wurde, dargestellt wurde. Und ja.
In Und täglich grüßt das Murmeltier kann Bill Murray alle Fragen beantworten, bevor sie nachher sogar überhaupt gestellt wurden und wird dafür von dem anwesenden Publikum noch Applaus bekommen. Und bei Slumdog Millionär ist das einfach nur ein Vorwand für den ganzen Plot. Da wird so ein bisschen Elendsporno betrieben, dass wir uns alle schuldig fühlen. Ach, wie schlecht sind doch die Verhältnisse in Indien, aber man kriegt da einen Weg raus, wenn man nur an die Liebe glaubt und bla bla bla. Und hier ist es einfach ein super riesen Mega-Gag.
Nicht umsonst gibt es heute Jeopardy nicht mehr im Fernsehen, weil es eine Spielshow ist, die unmodern ist und nicht mehr funktioniert. Und Wer wird Millionär hingegen gibt es noch überall und deshalb ist es die bessere Spielshow. Außerdem gab es einen Oscar.
Nee, der Oscar ist raus.
Es gibt keinen Oscar.
Das war in anderen Sendungen auch mal anders.
Das hier ist das Finale.
So, Kamakamakameleon, 10 Sekunden, Carly ist dran.
Die komische und legendäre Szene hat Jeopardy sozusagen bekannt gemacht und hat auch 20 Jahre lief sie im Fernsehen, auch in Deutschland sozusagen, ist ja auch ein eigener Boom und vor allen Dingen auch ein Hit gewesen für die damalige Zeit. Wer wird Millionär einfach nur später.
Das dann lassen wir dann auch.
Vor allem auch ein
Hit. Sehr
also, ich darf anfangen, Lara. Ich glaube, für mich geht der Punkt ganz leicht an Christopher und Wer wird Millionär, weil er den ganzen Film um diese Gameshow drapieren konnte. Ich hatte bei Max vor allem das Hauptargument, es ist ein riesiger Gag. And das war's. Fand ich jetzt nicht ganz so stark wie Wer wird Millionär, wo sich der ganze Film drum strukturiert. Am Ende in der zweiten Runde ging es dann darum, wie toll die Gameshow an sich ist, was ich relativ ausgeglichen fand. Also da, wie kultig oder wie auch immer man das nennen möchte, die beiden sind, das hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gegeben. Ich wäre also ganz leicht bei Team Gender Chief.
Jetzt kommt die Falle, denn ich ziehe jetzt Punkte ab für die Besten.
Den minus 1 Punkt bekommt also Tief.
Tief Gender Mief.
Das war low blow.
Das war ein doppelter Versprecher, der Hintergrund war nicht gemeint, aber du hast tief gesagt.
Das war so ein Gag aus dem Pitch noch, aus der Runde 3, der noch übrig geblieben ist und irgendwo eingebaut werden musste.
Also ich tue mir gerade ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil das, was Christopher ja als große Stärke gesagt hat, nämlich, dass das ein wichtiger Punkt in dem Plot ist, hat ja Max nach seinem Mega-Gag-Argument ja auch noch als Kritik benutzt, dass es eben nur das ist. Es geht überhaupt nicht um die Show an sich und die Show ist auch nicht irgendwie, wird nicht gut inszeniert oder sonst was, sondern es wird einfach nur abgefeiert, um die Sache ins Laufen zu bringen. Deswegen finde ich das schon gar nicht so verkehrt. Das hast du ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Es war nicht nur der Mega-Gag, es war auch eine Kritik, dass es eben nur ein sinnloses Plot-Dings ist, ohne weitere Bedeutung später noch. Deswegen macht mir das Ganze etwas schwieriger, weil ich dir zustimme, die beiden Nachklaps von Carly und Becky waren nämlich genau gleich auf. Die eine hat gesagt, es ist abgesetzt worden und Wer wird Millionär läuft noch, und die andere hat gesagt, naja, aber durch diesen Film wurde die Gameshow 20 Jahre lang mega gehypt, und 20 Jahre ist für eine Gameshow kein Pappenstiel, das ist schon ordentlich. Deswegen ist es für mich wirklich, wirklich schwierig, da jetzt so eine ganz neue, ganz starke, ganz eindeutige Tendenz herauszuarbeiten, weil es halt auch immer nur so wenig Argumente gibt. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass die Kritik, dass es nur ein Plotwerkzeug ist, ein bisschen schwächer ist als das Argument zu sagen, es ist das auslösende Moment. Denn ohne das auslösende Moment gäbe es den Rest des Films halt einfach nicht. Und der Film würde gar nicht existieren. Und der Kritikpunkt, dass es nur ein Plot-Device ist, hat sich für mich nicht ganz erschlossen, weil wenn sie es weggelassen hätten, was wäre dann die Alternative gewesen, um diesen Slumdog Millionaire überhaupt zu machen? Also die Kritik kam zu kurz. Da hätte noch irgendwie was mehr dazukommen müssen, was man stattdessen hätte machen müssen. Weil es blieb ja wohl nichts anderes übrig. Also eine Erbschaft hätte man vielleicht nehmen können. Oder so. Aber das kam
ganz,
nicht.
So eine ganz allgemeine, sehr fokussierte Kritik, ja.
Das kam nicht. Verbesserungsvorschläge. Deswegen liegt für mich ein bisschen mehr das Argument, dass die Gameshow für den Plot eine große Bedeutung hat, während es in Groundhog Day nur ein Riesengag ist, auch wenn der Gag natürlich super gut ist. Und damit geht der Punkt an Team Gender Chief, und diese sind die GewinnerInnen des Cinematic Smash Team Tournament! Wow, Leute, das war so knapp, ey.
Ich wollte nicht zu spitzfindig sein, aber er kennt natürlich nicht die Frage und gibt die Antworten, sondern er erkennt die Antworten, bevor sie genannt werden,
ja,
und nennt
ja
die Frage,
beides.
Weil bei Jeopardy geht es ja andersrum.
Becky und ihre Spitzfindigkeiten. Wir haben sie kennengelernt und wir haben sie schätzen gelernt. Dennoch hat es gereicht für Gold. Und damit dürfen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt kommen. Zur Fangen wir an. Wir fangen an mit der Verleihung der Flaschendoppelmikrofone. Und bevor wir die beiden Teams, die wir jetzt gerade gehört haben, küren, gilt es natürlich noch, Bronze zu vergeben. Und da möchte ich einmal ganz kurz nachklopfen. Julius, bist du da?
Ja, hallo, ich bin da.
Hallo, Julius.
Hallo,
Julius.
Hallo. Hi.
Hallo, Julius.
Denn ich nehme symbolisch den Pokal in meine Hand. Das bronzene Flaschendoppelmikrofon geht nämlich an Team Brainflix. Team Brainflix hat im gesamten Turnier auch als Neueinsteiger sehr, sehr gut abgeliefert. Sie haben immer sehr genau diskutiert, sind sachlich geblieben, aber dennoch auch immer sehr bissfest, was sich vor allem dadurch gezeigt hat, dass sie halt, das ist immer noch in diesem Gebäckfilm, ich merke schon, dass sie halt zum Beispiel auch die Herausforderung angenommen haben, ein Spiel um Platz 3 anzutreten, was am Ende gereicht hat, um das bronzene Flaschenmikrofon zu gewinnen. Ich finde, insgesamt hatten Brainflix hier wahnsinnig gut abgeliefert. Ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass sie im Finale sind. Und damit einen großen Applaus für Christiane und Julius. Christiane kann heute leider nicht da sein. Dafür ist Julius da, um akustisch das bronzene Flaschendoppelmikrofon anzunehmen. Lara, hast du noch Worte?
Herzlichen Glückwunsch. Julius, möchtest du ein paar Dankesworte sprechen?
Ja, erstmal vielen Dank an euch alle, an alle, die auch teilgenommen haben und natürlich an Lara und Henning, dass ihr uns das ermöglicht habt, dabei zu sein. Und natürlich auch an die Teams, die mit uns kämpfen durften und und die uns auch zuerst gewonnen haben lassen. Und dann natürlich auch an Kammer Chameleon. Ihr wart super und seid ihr dann verdient ins Finale gekommen. Und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Christiane auch. Ich kann ja jetzt nur stellvertretend für Christiane auch noch reden. Aber ihr hat es natürlich auch Spaß gemacht und wir bedanken uns gemeinsam an euch alle. Und wir nehmen natürlich gerne den Preis entgegen.
Sehr schön.
Der wird euch natürlich Corona-bedingt postalisch zugestellt.
Ja, ich muss mal gucken.
Ja.
Aber meine kurze Nachfrage, habt ihr schon einen Platz bei euch festgelegt, wo?
Und wer von euch beiden das Flaschendoppelmikrofon bekommt?
Ja, also Christiane hat so eine schöne Vitrine. Ich glaube, da werden wir sie gebührend dann reinstellen und wir schicken euch dann ein schönes Foto davon.
Oh, da sind
das würde uns sehr freuen.
Ja. Lara, möchtest du weitermachen?
Ja, Platz 2, Kammer Chameleon. Mensch, wer hätte das gedacht, als die Leute angefangen haben, dass es so weit geht und dass es sogar bis zum Silber reicht. Ich meine, ich habe es immer total genossen. Ich meine, allein die Pitches. Jedes Mal, ich habe gedacht, es geht nicht noch lustiger, es geht nicht noch schneller. Und dann heute im Finale, ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen. Und ich bin am Anfang schon nicht mitgekommen, jetzt bin ich noch weniger mitgekommen. Ich habe die Hälfte der Witze und Dinge, ich muss auf jeden Fall die Folge noch ein paar Mal hören, um mir den Pitch allein nochmal ein paar Mal anzuhören, großartige Pitches, aber auch großartige Argumentationsketten in den anderen Runden, auf die Blitzfragen eigentlich immer auch super gut geantwortet und reagiert und leider hat es nicht ganz zum Gold gereicht, aber auch Silber glänzt, auch Silber ist gut und man sollte sich bei einem zweiten Platz trotzdem mit sich zufrieden sein und darf sich freuen, deswegen also super tolle Leistung. Das Turnier wirklich gerockt und am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber wie gesagt, auch das ist eine tolle Leistung gewesen.
Insgesamt muss ich auch, ja. Ich möchte hier auch nochmal betonen, dass Kammer Chameleon als komplette Neueinsteiger ins Turnier gestiegen sind, das vorher noch nie gemacht haben und gleich mit einer Genauigkeit, mit einem Tempo und mit einer Bissfestigkeit in das Turnier gestartet sind, dass sie auch die...
Du immer mit deiner Bissfestigkeit.
Ja, aber es war nun mal so. Was soll ich denn tun?
Sie waren bissfest und al dente.
So,
sind richtig aufgegangen.
Ich könnte auch sagen, schlagfertig und Kampf ist lustig.
Genau, vielleicht könntest du einfach mal andere Worte
benutzen. Also sehr kampfeslustig in das Turnier gegangen sind, dass sie sofort in einem wirklich, wirklich, also jede Runde von Kammer Chameleon war super, super knapp. Der Kampf gegen L'Equipe Mayence war super knapp, der gegen Brainflix genauso. Ich erinnere mich noch, das kann ich ja nochmal sagen, Julius, dass sich Christiane nach dem Ausscheiden gegen Kammer Chameleon bei mir gemeldet hat und hat gesagt, das war die schönste und lustigste Niederlage, die sie je gehabt hätte.
Und ja, das fand ich aber auch.
Ja. Das spricht ja auch genau auch Bände dafür, wie unterhaltsam und wie toll das gelaufen ist. Und man muss auch sagen, gerade die Blitzfragerunden sind Sachen, die Neulinge erst einmal so ein bisschen irritieren. Und ich fand, da haben gerade auch Kammer Chameleon gezeigt, dass sie sich sehr, sehr schnell da reinfuchsen können und Silber wirklich mehr als deutlich verdient haben.
Auf Herzlichen jeden Glückwunsch. Fall, ja. Super, nochmal Applaus.
Kammer Chameleon, ihr habt das Wort.
Ja, vielen Dank. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Witzfragerunden, das war so mein persönlicher Liebling. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hatten tolle Teams als Gegner. Wir hatten tolle Podcasts zum Hören, dass wir ein bisschen achten konnten, worauf wir achten sollen in Zukunft. Und es war einfach eine schöne Zeit für uns.
Ja, ich fühle mich leer, ausgebrannt, enttäuschend. dafür bin ich hier nicht angetreten. Ich werde wahrscheinlich nachher ins Kino gehen müssen, um meinen Kopf freizukriegen. Das müssen wir dann noch auswerten bis zum nächsten Cinematic Smash Team Tournament. Und dann hoffentlich mit Witzfragerunden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich kann ja nur erahnen, was das so organisatorisch im Hintergrund für ein Aufwand ist, weil wenn ich mir überlege, wie wir uns hier nicht vorbereitet haben, immer jeweils. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, ich habe sehr genossen. Ist eine sehr schöne Geschichte hier alles und ja, sehr spaßig. Danke.
Das freut uns. Es freut uns, dass ihr Spaß gemacht habt. Und auch bei euch nochmal die Frage: Habt ihr schon ein Plätzchen für das
neue Schätzchen?
Ja, wir haben hier schon freigeräumt. Der kommt genau zwischen Max Handballpokal in die Mitte.
Oh. Sehr, sehr schön. Eine sehr schön sportliche Ecke. Ja. Und damit dürfen wir Gold verleihen, Lara. Mm. Denn Gold geht an
Team Gender Team.
Was macht der Wahl?
Danke. Danke, danke.
Und im Hintergrund rauscht noch der Sanduhr. Team Gender Chief. Becky, eine lange, lange Cinematic Smash Veteranin, ist wieder angetreten. Hat sich Christopher von den Filmen, von den.
Wie heißt noch mal? Pessimistinnen?
Christopher von den Medien dazu auserkoren, mit ins Boot zu steigen und die Sache gerockt. Die beiden haben hier wirklich eine Glanzleistung hingelegt. Ich weiß ja noch, in der Auftaktfolge hat Becky ja so ganz bescheiden angekündigt, ja, ich habe ja schon mal Silber gewonnen. Wenn ich das verteidigen kann, dann reicht mir das ja schon. Tja, es hat wohl nicht gereicht. Sie hat sich doch Gold gekrallt. Die Gier war zu groß und sie haben es auch wirklich mit Bravour gemeistert. Sie haben immer sehr, sehr, ich finde genau, sehr ausdifferenziert. In den Diskussionen haben sie immer ganz genau geguckt, was wird genau argumentiert, wo hapert's, warum passt das nicht. Sind immer so richtig mit einem sehr genauen Auge auf die Fragen gegangen. Und ich finde, das hat sich halt von der ersten bis zur letzten Diskussion hat sich das halt so durchgesetzt und hat dann auch dazu geführt, dass sie heute Gold für sich gewinnen konnten. Ja,
auf jeden Fall. Man hat gemerkt, die sind mit einer Strategie, mit einem Konzept rangegangen. Man hat schon bei jedem ersten Eröffnungsplädoyer haben sie genau vorher die Zeit gestoppt und haben immer geguckt, dass sie ja nicht drüber hinwegkommen. Haben aber auch in den Kreativaufgaben immer super Pitches abgegeben und waren in den Blitzfragerunden auch, haben immer gute Titel gewählt und konnten die dann auch gut verteidigen. Und selbst wenn sie bei den beim Debate Battle zum Beispiel mal eine Wahl verteidigen mussten, die ihnen nicht so lag, haben sie das immer wunderbar gut gemacht, aufgrund vielleicht auch ihrer hervorragenden Vorbereitung, aber auch, weil sie einfach gut harmonieren, die wissen, wie die andere Person denkt. Das ist natürlich wichtig bei sowas, gerade bei den Blitzfragerunden am Ende, wenn dann die eine Person schnell irgendwie was rausschießt, dann muss die andere ja nachziehen. Das haben die mit Bravour gelöst. Die haben wirklich gezeigt, dass sie beide vorher im Trainingslager ordentlich Zeit reingesteckt haben, haben sich wunderbar vorbereitet, haben zwischen den Matches auch viel Recherchearbeit betrieben. Und das merkt man dann einfach auch im Kampf selber. Routine war da, aber ohne überheblich zu wirken, ohne unter der Gürtellinie zu kämpfen. Es war immer fair. Die Leute beiden haben immer auch mit Herzblut und mit sehr viel Motivation und Euphorie die Fragen beantwortet. Und deswegen finde ich auch völlig verdient, geht das goldene Mikrofon an die beiden. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Eine Rede.
Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht als Bissfest bezeichnet werden.
Das muss man sich erarbeiten. Ja, ich bin ja hier, hast du ja schon gesagt, Henning, die Veteranin in der Runde unter den KandidatInnen. Und ich muss sagen, es war schon was anderes in diesem Jahr, mit einem Partner das Ganze zu bestreiten, weil man ja dadurch nicht nur mit sich selber diskutiert im Vorfeld, wie man welche Sachen macht, sondern noch mit jemand anderem. Und also da geht mein erster Dank an Christopher, der sozusagen mit der wahrscheinlich penibelsten Vorbereiterin überhaupt zusammen in den Ring gestiegen ist, in dem Wissen, dass er das jetzt mitmachen muss mit dieser penibelen Vorbereitung und dass es in unserem Kalender Termine geben wird, in denen steht CSTT-Vorbereitung, 2 Stunden und in der dann Argumente gesammelt und
die Pitches, ehrlich.
Genau so war es. Gestern haben wir 2 Stunden dafür gehabt, wo wir Argumente sammeln, die Pitches mindestens ein, wenn nicht 2 oder 3 Mal schon mal vor durchgehen und so. Ich bin halt so, Christopher wusste das, wenn er mitmacht mit mir, dann muss er, muss er das mitmachen und deshalb erstmal vielen Dank an dich.
Ich danke dir. Es ist ja so, dass ich das auch nicht zum ersten Mal hinter den Kulissen mitgemacht habe. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger jetzt.
Und, was? Gibt es das halt?
Und ich war ja früher eher so hinter den Kulissen als Trainer zuständig. Wir haben ja uns ein Pokémon-Motiv gegeben. Ich war bisher immer so der Trainer, der dann gesagt hat, los Becky!
Und ich war Pikachu.
Ja, genau. Becky. Das hast du jetzt gesagt. Pikachu, genau. Und jetzt bin ich selber mit in den Ring gestiegen und ich muss schon sagen, war nochmal was anderes. Also gerade in der ersten Folge war ich sehr entspannt, bis dann der Moment kam, wo ich reden musste. Dann ging es dann auf einmal gar nicht mehr. Und ich habe dann auch gleich gemerkt, dass hier eine harte Peitsche gezogen wird, als ich dann gleich von Lara in der ersten Folge verwarnt wurde. Das war
dann
schon.
Dann hast du Matrix nicht verstanden.
Genau. Stimmt, ja. Und fand ich ein sehr spannendes Erlebnis. Ist schon sehr viel Arbeit, muss man schon sagen. Also wahrscheinlich so gut bereite ich noch nicht mal meinen eigenen Podcast vor.
Das sehen wir als Ehre natürlich. Ja.
Aber wir können natürlich nicht nur uns selber danken. Also wir danken natürlich immer außerdem nicht? Noch der Fimose-Gruppe, die mit uns immer fleißig Antworten gebrainstormt hat im Vorfeld. Und natürlich allen anderen Teams und euch, Lara und Henning, weil also ich habe ja letzte Staffel auch ein paar Folgen moderiert. Ich weiß, dass da noch mehr hintersteckt, als nur sich hinzusetzen und loszureden, sondern von technischer Logistik über bring mal so viele Leute unter einen Hut, dass die alle am gleichen Tag Zeit haben, immer antworten, wenn man ihnen Umfragen schickt und so weiter. Also das habt ihr fantastisch gemacht. Ihr habt euch so gut ergänzt. Ihr wart so ein tolles Moderationsteam. Oh. Ihr habt euch gegenseitig zu Höhenflügen angetrieben. Und deshalb vielen Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir dieses Jahr wieder Cinematic Smash hatten.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
Jetzt wurde aus einer Loop. So, das nehmen. Bedanke ich mich natürlich auch für die lobenden Worte und ich muss noch etwas kurz erwähnen, wovon Lara auch noch nichts weiß, denn.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Falle! Denn heimlich hat Henning in den Schmieden des Rehberges ein weiteres Flaschenmikrofon geschmiedet, das alle anderen übertrifft und das geht an Lara Keilbart. Und das könnt ihr nicht sehen, das bronze, silberne und goldene Flaschenmikrofon. Du siehst jetzt sicherlich, Lara, dass da kein Mikrofon drin ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch nur ein Halter.
Es ist nur ein Mikrofonhalter und das liegt natürlich daran, dass das Mikrofon, das du vor dir hast, das Mikrofon dafür ist. Lara bekommt von mir für die beste Co-Moderation der Welt das bronzene, silber und goldene Flaschenmikrofon mit schwarzer Seele. Oh. Und Lara hat sich nämlich gleich von der ersten Episode an, ich habe ja verschiedene Mikrofonfarben, das schwarze ausgesucht und das bis heute auch behalten. Und damit möchte ich mich auch für eine fantastische Doppelmoderation bedanken. Ich finde, das hat von Sekunde 1 super gepasst. Wir haben gleich in der Auftakt-Episode gemerkt, wir haben Bock, Quatsch zu machen, Quatsch zu reden und trotzdem auch irgendwie noch halbwegs nachvollziehbare Urteile zu fällen. Und wer es nicht mitbekommen hat, daran ist noch etwas Kleines gekoppelt. Ich bin jetzt seit einem Monat Lehrer und werde jetzt die nächsten 2 Jahre mit einem Referendariat verbringen, was mich wahrscheinlich zeitlich wieder ein bisschen mehr koppeln wird. Ich war das letzte Jahr arbeitslos, da war das super, so ein Turnier zu starten. Lara, mit diesem Mikrofon, das ist nämlich das einzige Flaschenmikrofon, das verliehen wurde, das auch funktioniert. Damit kommt's. Bekommst du außerdem die Option und die Möglichkeit, musst dich nicht unter Druck gesetzt fühlen, nächstes Jahr dir eine Co-Moderation zu schnappen und eine neue Staffel Cinematic Smash Team Tournament zu starten. Eventuell gibt es ja da draußen jemanden, der vielleicht, der oder die vielleicht schon mal Silber und Gold gewonnen hat bei so einem Turnier und sich sagt, also jetzt kann ja eigentlich nur noch eine Moderation folgen, ich will da gar nicht so viel einleiten oder so. Nichtsdestotrotz, es ist ein Preis, der ist für dich und du kannst das selber entscheiden und wenn du es nicht machen möchtest, wenn es jetzt zu viel ist, ist das auch völlig okay. Aber der geht an dich, Lara.
Vielen, vielen Dank. Das ist schon, ich bin jetzt unvorbereitet.
Haha, das war das Ziel.
Ich habe gar nichts für dich.
Eine Pokalfalle.
Also, Ich will mich auf jeden Fall erstmal bei dir für deine ganze Arbeit bedanken, weil den Hauptanteil, gerade was das Technische angeht, den hast ja du geleistet. Ich bin ja wirklich mehr oder weniger immer nur zum Moderieren dazugekommen. deswegen hast du schon echt viel, viel Arbeit, auch was die Terminkoalition angeht. Und ich war auch nicht immer einfach. Ich weiß das. Ich war auch schwierig und ich war auch manchmal vielleicht ein bisschen schnippisch, aber ich muss auch sagen, als wir uns das erste Mal getroffen hatten in diesem komischen Glaskasten da.
In der Schiller-Bibliothek
und haben überlegt, wie ziehen wir es auf, was machen wir, wie gehen wir es an. Da habe ich auch sofort gemerkt, das funktioniert. Also wir funktionieren auf derselben Wellenlänge. Das wird, nur so hätte ich es, also wenn ich da gemerkt hätte, es klappt nicht so ganz, da ist die Chemie nicht da, dann hätte ich es wahrscheinlich auch rechtzeitig vorher noch abgebrochen, aber ich bereue es keine Sekunde zugesagt zu haben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte eine tolle Zeit. Vielen Dank an alle teilnehmenden Teams und Teammitglieder.
Wir zählen die nochmal auf. Also wir bedanken uns bei den Abspannguckern, beim Fangirl Squad, beim Achtungserfolg im Wägler, bei L'Equipe Mayence und bei der Tonleiter ins Glück. Auch für die Einspieler heute, dass sie sich da nochmal dazu bewegt haben, nochmal irgendwie dran teilzunehmen.
Genau. Ja, das war echt toll. Ihr habt klasse mitgemacht. Ich weiß, das ist ja auch für euch Freizeit, die ihr dafür hergibt und das fanden wir einfach super, super gut und mir hat es einfach Spaß gemacht, euch zuzuhören. Eure Pitches waren unterhaltsam, eure Antworten waren manchmal kurios, aber auch genauso klug argumentiert. Es war mir eine helle Freude. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu moderieren und so mitzuhosten. Es war richtig, richtig gut und ich kann dir jetzt schon sagen, also ich nehme das gerne an und werde versuchen, nächstes Jahr ein weiteres Tournament auf die Beine zu stellen, weil das muss jetzt weitergehen.
Yay! Yeah. Jawollo! Man muss diese Live-Momente ausnutzen, da kriegt man die Leute weich gekocht.
Ganz super. Ehrlich, ich hätte es auch so, wenn du es mir vorher gefragt hättest, hätte ich auch ja gesagt.
Super, cool.
Weil ich finde es einfach ein Format, das ist zu gut und zu eigenständig und zu einzigartig, als dass man das jetzt einfach beenden von sowas wie Lohnarbeit. So dreckskapitalistischer Scheiß kann jetzt nicht der Grund sein, dass wir das nicht weitermachen. Wir müssen natürlich schauen. Ich bin gespannt, wen ich vielleicht als Co-Host weiter da finden werde. Das werden wir euch natürlich dann auch alles rechtzeitig sagen, aber es wird natürlich eine Weile dauern.
Wir haben jetzt ja auch schön Zeit, wenn das.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja auch noch Corona, das muss man auch bedenken. Ich muss mal gucken, wie ich das nächstes Jahr dann durchplane, aber es wird ein Tournament geben. So viel kann ich euch jetzt schon mal versprechen.
Yes!
Das ist der größte Sieg des Tages.
Und somit haben wir alle gewonnen.
Und genau, wir sind alle Sieger. Gewinner sind
jetzt die Zuhörenden.
Lampenfieber weg.
We are the
Show world. Ist jetzt vorbei.
Nee, es ist jetzt, ich wollte noch sagen,
ja, die Gewinner.
Alle, die jetzt schon dabei waren dieses Mal, dürfen natürlich nächstes Mal dann auch wieder dabei sein. Wenn aber sich neue Teams finden, auch sehr gern. Wir vergrößern den Kader, den Roaster sehr gerne um ein weiteres Achtelfinale oder wenn es noch mehr Teams sind, dann gehen wir vielleicht in eine Gruppenphase.
Oh Gott, ich sehe, Lara wird übermütig.
Playoffs.
I created a monster.
It's alive.
It's alive. Nee, aber da werden wir mal schauen. Also seid gerne dabei, wenn ihr jetzt beim Hören dieser Folgen Spaß hattet, wenn ihr denkt, das kann ich besser als alle anderen, die da mitgemacht haben, das ist ja ein Klacks. Oder wenn ihr einfach sagt, das klingt nach Spaß, wir können ja auch Quatschteams gebrauchen. Es geht ja auch um Unterhaltung. Es ist in erster Linie ein Unterhaltungsformat. Und
Humor ist kein Tabu bei uns.
Leider. Humor ist weder Tabu, noch Ausschlusskriterium, noch ist es eine Schwäche. Humor hat ja auch bei den Teams heute immer wieder gepunktet.
Ich habe geschmunzelt ab und an, ich sag's, wie es ist.
Ja, auch ich musste mich häufig zurückhalten, dass ich nicht doch mal vor Amüsement einen Laut hervorbrachte.
Amüsiertheit, das ist eine, also das kann man in unterschiedlichen Sprachen.
Ja, machen. Man könnte auch sagen, I laughed a little.
Ja. So. Und damit
verabschieden bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache, ne? Wir müssen uns jetzt verabschieden. Ja. Das ist krass, oder? Alter.
Den Grazifazi.
Es ist vorbei.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die nächsten Monate verbringen soll.
Na gut, vorbereiten. Das Finale immer wieder
an. Ich werde natürlich auch in die Recherche gehen. Ich werde mir jetzt Videoanalysen von unseren Aufzeichnungen anhören. Und werde natürlich versuchen, daraus zu lernen, denn du hast mir viel gezeigt und viel gelehrt, Obi-Wan.
Oh Gott.
Und deswegen, irgendwann werde ich sicherlich wissen, wie ich weit, aber es wird mir fehlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird mir fehlen.
Mir auf jeden Fall auch.
Ja.
Mir
auch. Gut. Vielen Dank an alle und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Cinematic Smash Team Tournament!
Goodbye. Arrivederci.
Ciao.
C'est la vie.
Adieu.
San Francisco.
Bye, bye, bye.
Das habe ich neulich noch gehört.
Wieder schauen, reingehauen.
Richtig, Zeder.